Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Mein Name ist Jan Götze und ich hoffe, ihr hattet alle frohe Weihnachten im Kreise eurer Liebsten. Wir haben es uns hier vor dem Mikrofon gemütlich gemacht. Wir haben hier Spekulatius stehen, zwei Sorten, Butter- und Gewürzspekulatius, damit uns hier nicht langweilig wird. Und wir machen uns jetzt hier hoffentlich eine schöne Zeit mit euch zusammen. Und mit wir meine ich natürlich mich und...
Und mich, Luca. Frohe Weihnachten zusammen. Leider nicht der Weihnachtsmann, ich weiß, war eine kurze Pause. Vielleicht hatten die Leute gedacht, heute anderes Feature, aber nein, es ist nur wieder der gute alte Luca. Spekulatius essen während der Folge wurde mir leider verboten von Jan. Gesagt, ich darf hier nicht die ganze Zeit einfach nur reinknuspern.
Das stimmt aber so nicht. Ich habe nur gesagt, du sollst auch zwischendurch mal den Mund leer haben.
Also ja, das ist ja so gesehen
ein
Verbot.
Den einen oder anderen kannst du dir schon genehmigen.
Ja, gut.
Jetzt ist ja auch ein feierlicher Anlass hier.
Hast du auch wieder recht.
Und zu diesem feierlichen Anlass haben wir auch wirklich ein, wie ich finde, auf jeden Fall ein emotionales und man kann auch, glaube ich, sagen, wirklich ein Auto für Enthusiasten am Start. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter hier groß Worte verlieren, hören wir erstmal direkt den Sound. Und dann können wir uns hier auch noch schnell einen Spekulatius reinfeuern. Also Sound ab.
Das klingt gut rotzig, wa?
Ja, auf jeden Fall kein modernes Auto. So viel dürfte sicher sein.
Ja, das hört man ganz gut raus, würde ich jetzt auch mal meinen, ja.
Und für alle unter euch, die mit geschlossenen Augen auf diese Folge geklickt haben oder bewusst einfach jemand anders vielleicht auch am klicken lassen, damit ihr nicht schon lest, um welches Auto es sich heute dreht. Es ist der erste Alpha. Endlich, mögen die meisten von euch wahrscheinlich sagen.
So ist es. Und dementsprechend war für mich eigentlich auch schon beim Fahrtermin quasi Weihnachten.
Ja, siehst du mal. Luca mag Alpha und wie Jeremy Clarkson ja einst sagte, als wahrer Petrolhead muss man zumindest einmal im Leben auch einen Alpha besessen haben.
Und wir beide haben das noch nicht abgehakt.
Ja, also dann sind wir noch, möchte ich sagen, keine Petrolheads, zumindest in Jeremy Clarksons Sicht.
Mhm.
Aber das kann ja noch kommen.
Ja, das muss noch nachgeholt werden irgendwann. Steht relativ weit oben auf der Agenda.
Ja, wir gucken mal, bei wem es zuerst soweit ist. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal einen Haken hinter einen Alpha bei Achtung Fahrspaß gemacht. Und es ist die Alfa Romeo Giulia GT. Oder auch im Volksmund oft die Modellreihe als Alfa Bertone bezeichnet worden. Wieso das so ist, da kommen wir später nochmal zu. Und ich muss mich an dieser Stelle schon mal kurz outen. Ich kannte das Auto, ich finde das auch wunderschön, das sage ich auch schon mal direkt. Aber ich muss wirklich sagen, ich wusste so gut wie gar nichts über dieses Auto.
Oha, so gut wie gar nichts?
Okay. Ja, also als ich mich jetzt eingelesen habe hier in Vorbereitung auf die Folge, ich war vollkommen geflasht, wie viele Versionen, wie viele Überarbeitungen, wo es kleine, aber feine Unterschiede gibt, wo wahrscheinlich die Alphisti sagen, ja, aber das ist hier ein Kantenhauber, das ist dies und das, also so mit Fachbegriffen. Mhm. Ich muss sagen, also diese Modellhistorie, die ist so umfangreich und tatsächlich auch selbst für mich oder auch Fans wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu durchschauen.
Nee, absolut gar nicht. Also ich habe mich auch vorher schon mit dem Wagen viel auseinandergesetzt. Oder was heißt viel, aber ich habe den Wagen immer sehr, sehr gerne gemocht. Und in einer anderen Variante wäre der ja auch in meiner Traumgarage mit drin. Und deswegen kannte ich mich schon ein bisschen mit aus, kannte schon verschiedene Begriffe, wofür die standen und die verschiedenen Fronten zum Teil, woran du was festmachen kannst. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich noch mal so in die Tiefe reingegangen bin, habe ich erst gemerkt, okay, wie viel mehr Varianten es wirklich noch gibt und dass man eigentlich im Prinzip gar nicht jede Variante kennen kann. Also da gibt es so viele Unterschiede, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Da ist ja jedes Jahr irgendwie eine Art Facelift gekommen, so wie es ja eigentlich früher eher bei den Amis so gang und gäbe war. So ist es bei dem halt auch, dass du, also da musst du wirklich sehr, sehr tief in der Materie sein, damit du auf den ersten Blick erkennst, okay, das ist jetzt ein 69er, 1600er, was auch immer. Das ist schon sehr, sehr krass. Also Respekt an die Leute, die wirklich jedes einzelne Modell da erkennen. Ich kann es nicht.
Nee, Dito, ich genauso wenig. Also ihr hört schon raus, dieses Kapitel, das Historienkapitel, könnte vielleicht etwas länger werden. Wobei wir versuchen uns natürlich hier so ein bisschen auf das Wesentliche zu beschränken. Aber ich sag mal so, es ist ja Weihnachten. Hoffentlich habt ihr genügend Zeit mitgebracht. Denn wie gesagt, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Im Jahr 1963. Da wurde nämlich die Coupé-Version der Giulia, also die Giulia GT, auf der IAA präsentiert. Und was ich noch interessant fand, nein, ich war auf dieser Messe nicht, weil sonst sage ich das ja immer. Also, das nur hier eben der Vollständigkeit halber. Da war ich nicht am Start, da war ich noch ein bisschen, da war ich noch nicht mal im Plan.
Ich wollte gerade sagen, noch weit weg von Stadion.
Ja, genau, ja, okay, also das war deutlich vor meiner Geburt. Aber auf dieser Messe, also auf der IAA 1963, wurde welches weltbekannte Auto präsentiert? Weißt du das?
Der Alpha GT.
Ja, Mensch, schon. Nee, neben dem Alpha GT.
Weiß ich nicht, ne.
Der Porsche 901.
Oha,
also, das wusste ich nicht. Also, ebenfalls 1963, quasi der allererste 911. Und wenn man jetzt so zurückschaut, kann man vielleicht sogar ein bisschen wehmütig werden, denn der 911 hat bis heute überlebt. Absolute Legende. Mhm. Giulia GT, auch absolute Legende. Aber wenn man jetzt bei Alpha aktuell ins Portfolio schaut,
dünn aus.
No front, aber sieht ein bisschen traurig aus, ne?
Leicht vom Kern abgewichen, würde ich jetzt mal behaupten.
Minimal. Gut, also konzentrieren wir uns lieber wieder auf die guten Zeiten. 1963, also Coupé-Version der Giulia, wird präsentiert. Gehört genauso wie die Limousine zur Baureihe Tipo 105.
Genau. Und da musste ich zum Beispiel lernen, dass einige von den späten Modellen vom Giulia GT gar nicht mehr 105, sondern 115 hießen. Zumindest intern. Weil es war immer so, dass nach dem Baucode Tipo 105 kam dann nochmal eine zweistellige Zahl dazu für die Variante. Und mutmaßlich ist es so, dass wirklich diese Zahlen komplett ausgeschöpft wurden. So viele Varianten gab es von dem Wagen. Teilweise natürlich auch interne Varianten, die es dann nicht in Produktion geschafft haben oder irgendwelche Pre-Production-Modelle und so weiter. Die haben alle eine einzelne Nummer bekommen. Und wahrscheinlich war es dann so, dass es halt ausgeschöpft war, die 99 erreicht wurde und anstatt dann nochmal einen dreistelligen dahinter, haben sie damit 115 weitergemacht. Aber trotzdem ist es eigentlich offiziell immer noch der Tipo 105.
Ja, also ihr merkt schon, da wird es schon super speziell und es wird nochmal spezieller, denn der GT war quasi der Nachfolger des Tipo 101. Und jetzt wird es wirklich verwirrend, denn der Tipo 101 wurde nach einjähriger Pause doch noch mal kurz aufgelegt und wurde parallel angeboten, denn der Tipo 105, also das neue Modell, wurde nur mit dem großen Motor, dem 1.6er, angeboten. Und der kleine, der 1.3er, der wurde dann noch im Tipo 101 angeboten bis 1966. Da hat Alpha dann entschieden, okay, jetzt stellen wir aber das alte Modell wirklich langsam mal ein. Und dann könnten wir ja diesen 1,3 Liter Motor auch in den GT pflanzen. Und so wurde dann der GT 1300 Junior, also das neue Einstiegsmodell, geboren.
Genau, richtig, weil für viele war der Wagen einfach noch zu teuer. Viele konnten sich den 1600er nicht leisten, weil in Italien ist damals und auch heute immer noch eigentlich die Kfz-Steuer auf Hubraum extrem hoch. Deswegen gab es damals viele so Sonderversionen auch von verschiedenen Marken, die einfach kleinere Hubräume dann hatten, um dann am Ende einfach Kfz-Steuer zu sparen und das Auto ein bisschen erschwinglicher zu machen.
Genau, und so wurde allgemein die Giulia GT ziemlich lange gebaut, bis 1975, also von 63 wurde sie vorgestellt, 75 wurde sie eingestellt und es waren wirklich unzählige Versionen. Wir haben gestern ja noch hier in Vorbereitung auf die Folge telefoniert, da hast du mir schon am Telefon gesagt, es sind unfassbar viele Versionen, ne? Du hast, glaube ich, durchgezählt, ne?
Ja, ich habe mich durch so ein Buch gewühlt und da waren 31 Varianten schon mal drin.
Crazy.
Und wie ich aber eben schon gesagt habe, es gab ja noch diese Zusätze. Das heißt, es wird mutmaßlich noch viel mehr Varianten gegeben haben dazwischen, die man gar nicht so kennt. Teilweise gab es ja auch so Twitter-Modelle, wo dann so langsam so ein fließender Übergang war und so weiter. Also da wirklich richtig durchzusteigen, das ist fast unmöglich, würde ich sagen.
Zumal ja selbst Experten sagen, dass die Nomenklatur einfach undurchsichtig war. Also es folgt keiner Logik so. Und dieses Buch, dieses schlaue Buch zur Giulia GT, das liegt hier sogar neben uns, das haben uns die Besitzer dankenswerterweise mitgegeben, damit wir, also es ist quasi eine Leihgabe, wir schicken das jetzt hier im Anschluss an die Folge natürlich wieder zurück, aber da konnten wir uns zumindest noch mal ein bisschen einarbeiten und das ist ein guter Schinken.
Ja, das ist echt ein ordentlicher Schinken, ja.
Du hast das ja ein bisschen mit dir rumgetragen.
Ja, richtig, ja. Ein gutes Training heute gehabt, kleines Workout. Ja, aber da wirklich, also es ist super interessant, aber da wirklich am Ende noch durchzusteigen, also da reicht so ein Abend auf jeden Fall nicht. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass bei mir alles kleben bleiben würde. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen.
Ja.
Dafür also, geht es einfach zu sehr ins Detail.
So weit muss man dann wahrscheinlich auch wirklich nur einsteigen, wenn man so ein Auto kaufen möchte oder sich vielleicht irgendwie noch tiefergehend einfach nur mit diesem Modell beschäftigt. Für uns ist es ja immer so, wir konzentrieren uns dann für die Woche auf dieses Auto und in der nächsten Woche ist dann wieder ein anderes Auto. Und trotzdem versuchen wir euch natürlich hier bestmöglich den Überblick zu geben. Und dazu zählt auch, dass wir herausgefunden haben, dass insgesamt über diesen gesamten Bauzeitraum ungefähr knapp 225.000 Giulia GT gebaut wurden. Und die Einstiegsversion, also der GT 1300 Junior, der war mit ungefähr 92.000 Stück mit Abstand das meistverkaufte Modell.
Mhm. Also hat gut funktioniert auf jeden Fall da. Im Gegensatz zu dem 968 CS aus letzter Folge, wo die gesagt haben, wir bieten mal ein günstigeres Basismodell an, ja. Hat es da auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Das war wirklich ein absoluter Verkaufsschlager. Ist immer noch ein gefragtes Modell. Also es ist immer noch sehr, sehr beliebt und es werden immer noch sehr, sehr viel davon angeboten, weil es halt einfach so oft verkauft wurde damals.
Ja, und ich habe gelesen, das ist natürlich schwer heutzutage nachzuvollziehen, aber dass das Auto damals wirklich sowas wie der bezahlbare, in Anführungsstrichen, Traumwagen vieler junger, aber auch älterer Leute war. Wirklich so ein klassisches Coupé, italienische Linien mit einem interessanten Motor. Und deshalb war wahrscheinlich dann noch das Einstiegsmodell, weil es eben leistbarer war, so erfolgreich.
So ist es. Und eigentlich ist der Wagen auch dafür bekannt, dass er eine relativ solide Technik hat.
Ja.
Weil er relativ stumpfe Technik hat, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so extrem engineered, sondern einfach so, dass es funktioniert. Und die Ersatzteilversorgung, dadurch, dass er so oft verkauft wurde, ist auch extrem gut. Und dadurch war er auch immer, also ist immer beliebt geblieben. Hatte nicht so einen Hype und dann war es das erstmal, sondern ist immer einfach eine Bank geblieben.
Ja, absolut. Und dieses Auto, das, was wir gefahren sind, das gehört Mike und Bernd. Also das Auto gehört einem Vater-Sohn-Gespann. Und aufmerksame Hörer unter euch, die kennen exakt dieses Auto vielleicht. Denn es war eins deiner Highlights vom Sundowner, von Emil. Haben wir eine Sonderfolge zugemacht. Falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Entweder jetzt sofort und dann hier weiterhören oder direkt im Anschluss an diese Folge. Und da haben wir noch über dieses Auto gesprochen. Du hast noch erzählt, vor allen Dingen die Farbe, die sagen wir jetzt bewusst hier noch nicht, aber die hat dir besonders gut gefallen.
Ne? Genau, also war unter meinen Top 3 Autos von allen Autos, die da waren beim Sundowner. Mitte des Jahres war das, ne?
Genau, ja, im Sommer. Genau. Ja, und dann, auch wenn wir das hier schon häufiger gesagt haben an dieser Stelle, hat sich einmal mehr die Kraft von Social Media gezeigt. Denn im Anschluss an die Sonderfolge haben wir Kontakt mit Mike aufgenommen über Instagram. Und nach ein paar Nachrichten, zack, 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 ging das ganz schnell und wir haben uns verabredet und dann sind wir nach Berlin gedüst.
Mhm.
Und da hatten wir dann die Möglichkeit, dieses Auto fahren zu dürfen. Und das ist natürlich sowas, was jetzt auch diesen Podcast irgendwie so besonders macht, weil es ist so ein Projekt, wo man eben nicht nur die Chance hat, besondere Autos zu fahren, sondern eben auch die Geschichte dahinter zu lernen oder interessante Leute kennenzulernen. Und das ja, einfach so, sage ich mal, in Anführungsstrichen, über Social Media. Also ich finde das jedes Mal nach wie vor beeindruckend.
Ja, finde ich auch. Und vor allem, man hat ja immer so eine gewisse Verbundenheit, weil man trifft sich, weil man Autos einfach gerne mag. Und dadurch hat man auch direkt irgendwie ein Thema. Und ich finde, es hat direkt auch gut harmoniert. Das war einfach ein richtig cooler Tag auch drumherum. Es war gar nicht so das Fahren an sich nur. Natürlich war das ein absolutes Highlight, keine Frage. Aber allein da zu sitzen und sich die ganze Story zum Auto anzuhören, war einfach mega, fand ich.
Ja, absolut. Und da haben wir dann auch erst gelernt, dass dieses Auto eben Bernd und Mike zusammengehört. Also es ist tatsächlich so ein ganz klassisches Vater-Sohn-Projekt. Die haben das Auto zusammen gekauft, die nutzen das Auto zusammen, die investieren auch zusammen in das Auto. Und das ist einfach so, ich finde, allein das ist schon eine schöne Geschichte. Passt natürlich auch jetzt zu Weihnachten, ne? Klar. Und bevor wir jetzt noch mehr Worte dazu verlieren, hätte ich gesagt, was den beiden so gut an ihrem kleinen Alpha gefällt, ja, das sollen sie uns am besten mal selbst sagen.
Moin Mike, moin Bernd. Erst nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir euren kleinen Alpha fahren durften und wirklich ein cooles Vater-Sohn-Projekt, das ihr da auf die Beine bzw. auf die Räder gestellt habt. Hier kommen jetzt, wie versprochen, unsere Fragen. Und die erste lautet: Wie lange habt ihr euren Alpha schon und wie viel seid ihr ungefähr in dieser Zeit damit gefahren?
Hallo Jan, hallo Luca. Hier sind Bernd und Mike aus Berlin mit dem Alpha GT Junior. Wir haben den Alpha circa 3 Jahre und sind 15.000 Meter gefahren.
Weiter geht's mit der nächsten Frage und die lautet: Was gefällt euch an diesem Auto besonders gut?
Uns gefällt besonders gut an unserem Alpha die Farbe Verde Oliva Metallizzato und das sportliche und irgendwie zugleich edle Design.
Und natürlich wollen wir auch wissen, ob euch irgendetwas am Alpha stört.
Super schwere Frage, für uns aber ganz einfach zu beantworten. An dem Auto gefällt uns alles. Wir haben jeden Tag Spaß, wenn wir mit ihm fahren. Die Blicke zieht er auf sich, also alles toll.
Und zu guter Letzt wollen wir gerne noch wissen, welches eure absoluten Traumautos sind. Also wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, welches Auto, beziehungsweise gerne auch welche Autos, also Mehrzahl, jeder von euch, würde er sich als erstes in die Garage stellen?
Die Frage beantworten wir direkt einfach mal zusammen. Ich glaube, bei mir wäre es das Porsche 911 G-Modell, weil es, glaube ich, die perfekte Ergänzung zu unserem Alpha in der Garage wäre.
Ich habe lieber die G-Klasse von Mercedes bei mir in der Garage zu stehen. Die würde mich bestimmt in allen Lebenslagen, in allen Gegenden Deutschlands oder auf der Welt begleiten. Ich wäre happy.
Ja, also erstmal Traumautos, das ist ja immer das Erste, worauf ich im Nachgang eingehen muss. G-Modell, also Porsche, 9FG-Modell und G-Klasse. Sehr konträr, aber beides natürlich absolut legendäre Autos.
Ja, ne? Aber könnte kaum unterschiedlicher sein eigentlich. Ja,
also der Name sehr ähnlich, die Autos sehr unterschiedlich. Und besonders interessant, keine negativen Punkte, gar nichts.
Ja, rundum zufrieden.
Spricht auf jeden Fall dafür, dass sie das richtige Auto gekauft haben. Und dazu gibt's noch eine lustige Anekdote. Und wir wissen ja, dass euch Anekdoten auch immer gut gefallen. Denn als wir da in Berlin ankamen, haben wir uns natürlich erstmal in Ruhe hingesetzt, einen Kaffee getrunken, uns mal mit beiden entsprechend unterhalten. Und dann haben Bernd und Mike uns auch erzählt, wie sie zu diesem Auto gekommen sind. Und das war ganz kurios, denn zuerst hatten sie eigentlich nur die Idee, sich einen Oldtimer, so als dieses angesprochene Vater-Sohn-Projekt, zu kaufen.
Und eigentlich ging es eher so ein bisschen in die Ami-Richtung.
Genau, die waren überhaupt nicht festgelegt auf Alpha oder hatten Alpha auch gar nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein.
Genau, richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, war erstmal ein Chevy Nova eigentlich interessant und den hatten sie sich auch zusammen sogar angeschaut. Oder ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren, aber zumindest einen auf jeden Fall. Und der war eigentlich so im Fokus und dann ist es halt ein Alpha geworden.
Das ist auch kurios, ne, wenn man sich überlegt, also Chevy Nova, großes Auto, Riesenmotor, krasser Sound, aber wahrscheinlich, ich bin jetzt noch keinen gefahren, eher so in die Richtung behäbig, dann wird das komplette Gegenteil.
Genau.
Kleines Auto, sehr edel, kleiner Motor, eher agil, so, also es ist auf jeden Fall, zeigt einmal mehr, dass manchmal ja nicht die Besitzer das Auto suchen, sondern das Auto den Besitzer.
Ja.
So, und Mike und Bernd haben uns erzählt, sie haben das Auto gesehen und waren direkt verliebt. Unter anderem auch wegen der Farbe. Und das Auto stand schon in Deutschland, war aber eine italienische Erstauslieferung, kommt ursprünglich aus Grosseto, aus der Toskana. Und wir haben ja sogar noch die originalen Papiere anschauen dürfen. Erstmals zugelassen am 21. März 1973. Und ja, nach vielen Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, in Italien wurde das Auto dann nach Deutschland geholt, hier mit deutscher Zulassung versehen. Und ich finde, ein Satz, der bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt, der auch schon zeigt, wie ja groß die Verbundenheit der beiden zu diesem kleinen Alpha ist. Denn sie haben im Gespräch gesagt, der ist gekommen, um zu bleiben. So, und ich finde, das ist einfach auch jetzt so ein schöner Satz, der steht für sich. Damit können wir das Historienkapitel abschließen, auch wenn wir, wie gesagt, wir haben das Buch hier liegen, wir könnten eine ganze Folge, wahrscheinlich zwei ganze Folgen nur zur Historie machen, aber wir wollen uns jetzt ja auch nochmal das Design anschauen, den Innenraum anschauen und wir wollen natürlich auch fahren.
Wir haben noch ein bisschen was vor uns, genau.
Von daher starten wir jetzt erstmal mit der Optik.
Design.
Ja, und für viele ist diese Giulia GT, also die Coupé-Version, das Alpha-Design schlechthin. So, also wenn man an Alpha denkt, deshalb sage ich, das Auto hatte man natürlich immer vor Augen, man kannte es, aber ich habe mich nie tiefergehend damit beschäftigt. Es ist ein kompaktes Coupé, zweitürig, wie ein klassisches Coupé eben, nicht heutzutage auch gerne mal viertürige Coupés und so. Perfekte Proportion, wenn du mich fragst. Und um nochmal aufzuzeigen, wie klein das Auto ist, haben wir jetzt direkt am Anfang schon mal die Abmessung und ich würde sagen, möchtest du übernehmen?
Sehr gerne. Und zwar haben wir hier eine Länge von 4,8 Meter, eine Breite von 1,58 Meter. Der Wagen ist 1,32 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,35 Meter. Also man hört schon, es ist wirklich super klein, aber ich muss trotzdem zugeben, ich war bei der Länge etwas überrascht. Mhm. Ich hätte sogar weniger geschätzt.
Hätte ich auch gedacht.
Ja, weil wenn du so davor stehst, der Wagen wirkt einfach extrem klein. Also er wirkt so ein bisschen wie so ein Spielzeugauto, aber im Positiven gemeint. Also er sieht einfach schon so nach Spaß aus, aber wirkt wirklich winzig irgendwie. Und als ich dann gelesen habe, über 4 Meter, ich habe wirklich noch 2-3 Mal bei anderen Seiten geguckt und gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Ich dachte erst, es wären vielleicht die Maße vom normalen Giulia, also vom Viertürigen. Mhm. Aber nee, es ist tatsächlich das Coupé, was über 4 Meter lang ist.
Ja.
Hätte ich nicht geschätzt.
Hätte ich auch nicht geschätzt, aber ich finde, besonders deutlich wird es bei der Breite. 1,58.
Ja.
Ist einfach super schmal, wenn man jetzt überlegt, heutzutage, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht oder ob nur ich so ein komischer Vogel wieder bin. Bei Breite von Autos habe ich immer instant Autobahnbaustellen im Kopf.
Ja.
Weil ich immer denke, okay, 2 Meter, das ist immer brutal eng. 2,10 Meter, 2,20 Meter, das geht. So, aber bei 2 Meter hättest du jetzt bei diesem Auto einfach noch auf jeder Seite 20 Zentimeter.
Ja, kannst noch ein bisschen Schlangenlinien fahren, eigentlich auch gemütlich.
Also ganz entspannt, da kannst du mit geschlossenen Augen durchfahren.
Ja, wirklich so.
So, und wie der Spitzname, wir haben ihn ja eingangs einmal erwähnt, schon vermuten lässt, stammt das Design von Bertone. Und zu dieser Zeit war der Designchef von Bertone ein gewisser Giorgetto Giugiaro.
Mhm. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mit dem Namen nichts anfangen könnt, was mich sehr wundern würde.
Dann solltet ihr auf jeden Fall noch mal irgendwie euch ein bisschen mehr mit dem italienischen Design beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Der gute Mann ist auf jeden Fall für einige legendäre Autos verantwortlich. Ich glaube, viele kennen auf jeden Fall BMW M1 aus seiner Feder, Lancia Delta, Audi 80 und so weiter. Aber sein wohl bekanntestes Werk, das kennt ihr auf jeden Fall alle, ist der Golf 1. Hm. Der stammt nämlich auch aus seiner Feder.
Ja, absolute Legende.
Jetzt habe ich gerade eine Pause gemacht, wo du vom Spekulatius abgebissen hast, ne?
Alles gut, da müsst ihr jetzt durch. Ich knusper hier meinen Spekulatius ganz entspannt nebenbei. Und ja, du hast es schon gesagt, also Giugiaro, wie gesagt, ich hoffe für euch, dass ihr den alle kennt. Und der GT, das ist ein Riesenwurf gewesen. Also ich glaube, wenn man irgendwas für Autos übrig hat, dann kann man dieses Design eigentlich nur als gelungen bezeichnen.
Ja, und also, zwar von vorne bis hinten.
Genau,
also da gibt es keinen Winkel, wo man sagt, nee, das ist es nicht.
Wer da jetzt drauf guckt und sagt, ah nee, sieht einfach nicht gut aus, sprich mich nicht an, weiß ich nicht.
Der weiß ich nicht, der hat irgendwas mit den Augen.
Müssen wir uns nochmal ernsthaft drüber unterhalten.
Ja.
Und jetzt gucken wir uns das so schöne Design einfach nochmal peu à peu an. Wenn ihr das auch parallel machen wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne tun. Instagram legen wir euch da ans Herz. @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr dann unser Fahrzeug in genau dieser Konfiguration, wie wir es gefahren sind, also nicht irgendeinen, sondern exakt unseren. Und dann können wir jetzt mal an der Front starten. Die Giulia GT hat 2 runde Scheinwerfer. Und da ist schon der erste Punkt, den ich gelernt habe. Doppelscheinwerfer gibt es ja auch, hatten aber nur die Topmodelle.
Genau. Also erstmal kann man eben kurz vorwegnehmen, es gab, so wie es allgemein sehr viele verschiedene Varianten bei dem Wagen gab, auch so viele Fronten gab es eigentlich im Prinzip für das Auto. Deswegen müssen wir das Thema so ein klein bisschen genauer behandeln, weil es wirklich so viele verschiedene Gesichter eigentlich bei dem Wagen, und so ein Gesicht zeichnet ja so ein Auto nun mal aus, weil von der Seite, von hinten gibt es keine großen Unterschiede, aber von vorne gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Ganz am Anfang kamen die Wagen immer raus und hatten, oder am Anfang gab es ja auch den 1300er noch nicht, da war es ja der 1600er dann, der hatte erstmal so einen kompletten Chromgrill. Komplett von links bis rechts, komplett voll mit Chrom. Der 1300er ist daran zu erkennen, dass er nur noch diese eine Spange in der Mitte hat. Aber damit ist ja noch nicht getan. Es gibt ja, das hatte Jan, glaube ich, vorhin schon im ersten Kapitel kurz angeschnitten, die Kantenhauber. Das sind die ersten Modelle immer gewesen. Die hatten so eine wirklich ganz markante Kante vorne in der Haube halt drin, so eine Sicke.
Also zwischen Motorhaube und Frontmaske müsst ihr euch so richtig vorstellen. Sieht auf den ersten Blick so ein Tacken so aus, als würde die Motorhaube aufstehen, wenn man nicht weiß, dass die Motorhaube andersrum öffnet.
Genau, richtig. Und das sieht so ganz markant aus, weil die Scheinwerfer sind auch nochmal ein bisschen anders. Der hat dann die Blinker neben den Scheinwerfern, nicht mehr unter den Scheinwerfern. Und die Front oder die Motorhaube, die ragt so ein bisschen auch rüber, quasi das Ganze. Mhm. Oder eher nicht die Motorhaube an sich, sondern die endet da, wo sie auch jetzt endet. Aber die hat so ein bisschen rüber geschaut nochmal. Und dadurch sah es nochmal ein bisschen markanter aus, das Ganze. Wir haben aber ein spätes Modell, hat Jan ja vorhin gesagt, Erstzulassung 1973. Da wurde es ein bisschen entschärft, die Motorhaube ist komplett eingelassen. Ich wollte gerade sagen, mit perfektem Spaltmaß, das mit Sicherheit nicht. Aber auf jeden Fall.
Perfektes Spaltmaß nach Luigi, ne?
Ja, genau. So richtig, nach drei Vino. So ungefähr. Nein, aber auf jeden Fall ist es normal eingelassen, fällt nicht auf den ersten Blick so auf. Da bricht sich das Licht nicht so dran. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen cleaner, ein bisschen glatter, das Ganze. Und dann sind halt eben die Blinker nach unten gewandert. Das ist bei unserem Exemplar so.
Und die sogenannten Kantenhauber haben wir jetzt ja gerade schön ausgeführt bekommen von Luca, woran man die erkennt. Die gab es bis 1968. Ab danach war dann eben die glatte Haube angesagt. Und heutzutage, wie so oft, sind natürlich die frühen Modelle, also die Kantenhauber, besonders gesucht.
Mhm.
Also dementsprechend auch meistens, nicht immer, aber meistens ein Tacken teurer auf dem Gebrauchtwagenmarkt, weil man dann eben auch am Stammtisch schön sagen kann, du, ich habe ja einen Kantenhauber, ne? Und sagen alle, uiuiui, einen Kantenhauber, ne?
Ja.
Und die wenigsten wissen wahrscheinlich, was gemeint ist.
Ja, aber erstmal nicken. Ja, ist gut. Aber da denke ich so, also ich finde das auch irgendwie ganz cool. Ich finde, es sieht auch schön aus und schön markant. Aber wäre dir das mehr Geld wert?
Nein. Also ich finde ja nicht mal, also ich finde das ein schönes Detail. Aber wirklich cleaner sieht eigentlich die glatte Haube aus.
Ja.
Ich finde es nicht störend. Und wenn es gleich viel kosten würde, würde ich immer dann entscheiden, welches Auto mir in Summe besser gefällt. Aber ich würde nicht mehr den Kantenhauber bezahlen.
Nö, ich nehme mich auch nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich bei dem etwas cooler finde, ist, dass die Blinker links und rechts von den Scheinwerfern sind. Das sieht so ein bisschen cleaner aus, aber das ist halt wirklich so ein kleines, feines Detail. Das wäre mir kein Geld mehr wert, sag ich mal.
Nee, mir auch nicht. Ansonsten, natürlich darf bei einem Alfa der Scudetto nicht fehlen. Also der dreieckige Kühlergrill, das hat Alfa ja tatsächlich bis heute übernommen in unterschiedlichen Varianten, aber den hat natürlich auch die Giulia GT, ist ja ganz klar. Viel mehr ist tatsächlich an der Front eigentlich gar nicht los. Also wir können noch sagen, dass zum Beispiel vorne auf den Kotflügeln, sieht man aber eigentlich auch mehr, wenn man im Profil ist, noch so ganz kleine klassische runde Blinker sind.
Mhm, sprechen wir bei Ferrari.
Sprechen wir mal gerne bei Ferrari rüber. Bei der Giulia GT sind sie halt einfach weiter vorne positioniert. Könnten aber, sind es wahrscheinlich nicht, könnten aber sogar als Gleichteile wieder hier durchgehen, ne?
Vielleicht sind sie sogar gleich. Würde mich nicht wundern, auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt ins Profil wechseln, dann kann man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Es ist einfach zeitlos schön. Es ist einfach, man guckt sich an und denkt, ja, ist perfekt.
Es ist einfach sowas von flüssig.
Es muss so und alles andere wäre auch falsch. Was ich hier vielleicht nochmal loswerden möchte, ist, der Radstand, haben wir ja schon gesagt, 2,35 Meter, ist sehr, sehr kurz. Das sind auch 16 Zentimeter weniger als bei der Limousine. Also finde ich schon heftig. Und trotzdem sieht das Auto einfach von den Überhängen her und von den Proportionen perfekt aus.
Ja, das passt perfekt. Also besser kann es nicht sein. Was sich auch noch von der Seite, was so relativ stark auffällt, sind die großen Räder.
Mhm.
Ich finde, die wirken wirklich im Verhältnis zum Auto sehr, sehr groß irgendwie. Und es sind gerade mal 15 Zöller. In dem Fall, Serie waren nämlich sogar nur 14 Zoll, aber Bernd und Mike haben da nachgeholfen, haben sich so GTA-Replika-Felgen geholt in 15 Zoll und die darauf geschnallt und die sehen wirklich richtig gut aus.
Ja, ultra. Also ich finde wirklich, dadurch, dass sie ja eben auch auf dem GTA verbaut waren, sehen sie halt OEM aus und die passen wirklich hervorragend und runden diesen Look ab. Und man muss dazu sagen, wir haben ja auch noch Bilder mit den Originalrädern gesehen, mit den 14 Zoll Rädern, die drauf waren. Und die fand ich jetzt nicht so schön.
Nee, fand ich auch nicht. Also sie waren jetzt nicht hässlich, aber die sind deutlich schöner.
Also auf jeden Fall nochmal ganz gezielt und sehr vorsichtig verbessert den Look. Außerdem fällt im Profil auf, wie filigran diese Säulen gezeichnet sind. Also Fensterrahmen und so. Ist alles so, ja, so ganz, ganz edel, so dünn. Und es sieht wirklich einfach richtig, richtig gut aus. Und ich weiß, jetzt klingt das wieder so, als würde Opa hier irgendwie vom Krieg erzählen oder so. Aber wenn man sich diese schnörkellose Formensprache anschaut, gerade so im Profil, ne, dann frage ich mich, was ist denn heute los?
Ja.
Wo ist diese Leichtigkeit im Design? Wieso müssen wir heutzutage, also klar, dass gewisse Sicherheitsvorschriften, andere vielleicht auch dickere Säulen und so, ja, nach sich ziehen, ist klar. Aber wieso muss denn heute alles noch mit noch einer Kante und hier noch eine Sicke und dann mache ich hier, bricht sich das Licht nochmal so und dann mache ich hier nochmal so einen Zacken nach da? Verstehe ich alles nicht. Guckt euch das an, dann denkt man sich, ja, mega. Oder auch ein Golf 1, ist auch einfach nur ganz klassisch, eckig, so, bupp, fertig.
Ja, diese klassischen klaren Linien sind ja komplett verloren gegangen. Klar, mit den Säulen, das hast du jetzt ja eben schon kurz gesagt, das wird mit Sicherheit daran liegen, dass es wahrscheinlich einfach Überschlagschutz ist oder irgendwas, weil ich denke mal, bei dem hier wird es relativ schlecht um deinen Kopf aussehen, wenn du dich aufs Dach legst. Ich glaube, das hält nicht viel Stand.
Aber bis dahin warst du stilvoll unterwegs.
Das auf jeden Fall. Das definitiv. Es geht wahrscheinlich schnell dann wenigstens auch. Aber heutzutage, glaube ich, hält so ein Dach dann doch ein bisschen mehr Stand und das geht wahrscheinlich nicht mit solchen filigranen Säulen.
Ja.
Aber trotzdem, grundsätzlich kannst du ja die Seiten schon deutlich cleaner designen. Das ist ja immer noch möglich, auch mit irgendwelchen Sicherheitsfeatures. Das ist aber verloren gegangen, sondern es muss sich eigentlich gefühlt alle 5 Zentimeter das Licht irgendwo dran brechen. Ja. Und dadurch sind viele Autos einfach komplett überzeichnet. Und es kann so einfach sein, man sieht's ja. Und dadurch, ich finde halt gerade bei diesen ganzen Retro-Autos, die immer so ein bisschen so Restomod-mäßig auch aussehen, siehst du ja immer, wie dieses alte Design auf modernen Autos ja immer noch unnormal gut funktioniert, weil es einfach klar ist und nicht 1000 Kanten, sonst was. Verstehe ich nicht, warum das nicht öfter gemacht wird.
Ja, manchmal ist es irgendwie auch ja für uns als Nicht-Designer nicht verständlich. Aber ja, es wird schon seine Gründe haben.
Ja, Geschmacksverirrung.
Einfach falsch abgebogen.
Ja, ich glaube auch. Weil man sieht es ja, wenn dann wieder Modelle kommen, die das alte Design auf neu interpretieren quasi, kommen die immer super gut an. Ich muss da gerade zum Beispiel an R5 denken.
Ja,
einfach das alte Design genommen, bisschen neu interpretiert und angeblich zumindest bei den Händlern stehen ja die Leute Schlange.
Stimmt, ja.
Tja.
Ja, also, das Design ist auf jeden Fall wirklich absolut gelungen und wenn wir jetzt schon gerade bei so kleinen, feinen Details sind, unten auf den vorderen Kotflügeln, da gibt es auch wirklich so einen ganz, ganz kleinen, sehr dezenten Hinweis, die Senio di Bertone steht da drauf. So, also da hat der Meister nicht direkt, aber zumindest das Designstudio hat sich da nochmal verewigt. Finde ich auf jeden Fall schön. Und das ist auch so ein italienisches Ding, ne?
Mhm.
Irgendwie auf einem Porsche oder so würde ja nie dann der Designer nochmal unterschreiben.
Nö.
Oder auch das Designstudio, wenn es aus einem Designstudio ist. Aber zum Beispiel jetzt hier irgendwie beim 968, der gute Hamlakai.
Oh.
Hätte gut. Der jetzt da seine Unterschrift drauf gesetzt? Wäre komisch aussehen, oder? Aber bei einem italienischen Auto denkst du, ah, perfekt. Wenn das Pininfarina gemacht hat, oh hier, Pininfarina, so.
Weil aber halt auch selbst diese kleinen Badges einfach so edel aussehen. Das können die einfach, weiß ich nicht. Das würde wahrscheinlich in Deutschland, wäre das wieder so klar und gerade und irgendwie langweilig. Und da ist dann diese Unterschrift drauf und denkst, ja.
Einfach Times New Roman.
Ja, genau. Das ist perfekt.
Ja, ebenfalls im Profil ist noch ein weiteres kleines Detail auffällig. Und das ist der Außenspiegel, den gibt es nur auf der Fahrerseite.
Sagen,
das
je
ist,
nachdem, von welcher Seite du aufs Profil guckst.
Ja,
ne?
Das ist nicht jetzt untypisch, dass es in dieser Zeit nur auf der Fahrerseite war. Aber es ist, selbst der Außenspiegel sieht cool aus. Ne? Der ist halt verchromt, ganz klein. Erinnert mich einfach an so einen Spiegel von so einer alten Vespa.
Mhm. Ja,
so,
vielleicht also, auch ein Gleichteil.
Ja, vielleicht. Man sieht jetzt nicht ganz so viel drin, aber auch das ist ja völlig egal. Kannst du dich einfach umdrehen, dafür sind ja die Säulen schmal.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja eine sehr gute Rundumsicht, von daher Spiegel erstmal zweitrangig. Ich hoffe, sie sieht gut aus.
Ja, eben. Ja, und dann würde ich vorschlagen, wandern wir mal so ein bisschen an das Heck. Und da können wir tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Du hast es eingangs schon einmal gesagt. Über die ganzen Baujahre wurden da ja auch nur ganz, ganz wenige Veränderungen vorgenommen. Das Heck ist eigentlich dominiert von ja, den Rückleuchten. Die sind jetzt ausnahmsweise mal gar nicht so durchdesignt, ne?
Nee, aber das war ja damals irgendwie so gang und gäbe. Mhm. Dass meistens beim Heck irgendwie dann so dieses Spektakuläre so ein bisschen weggelassen wurde, da wurden einfach diese klassischen Leuchten, die gefühlt so jeder hat, irgendwie so, ja, zack, ran, leuchtet, reicht, wir sind fertig. Genauso wie es ja auch beim Auspuff immer früher war. Ja. Da, wo er halt rauskam, kam er raus. Es war ja kein Designelement, sondern einfach so, ja, hier muss er halt irgendwo raus. So. Finde ich ganz witzig. Sieht aber ja trotzdem sehr schön aus, weil der ja trotzdem immer noch diese Kante, gerade links und rechts vom Kofferraumdeckel hat. Also es ist ja trotzdem irgendwo noch Design drin, aber relativ unspektakulär halt im Vergleich zum Rest.
Ja, absolut. Also wir haben 2 viereckige Leuchten außen im Heck. Dazu eine schöne Chromstoßstange. Allgemein ist ja an dem ganzen Auto sehr viel Chrom, was ja halt auch der Zeit entspricht. Und oben auf dem Kofferraumdeckel dann nochmal wirklich, auch das ist wieder so typisch italienisch, schon schwungvoller Schriftzug. Mhm. Auch das sieht einfach edel aus, so, ja, ne?
Komplett.
Ja, und dann hast du auch das eben schon angesprochen. Ja, Auspuff, also Endrohr, ist dann halt einfach ein echtes Endrohr. Eins auf der Fahrerseite in dem Fall. Ja, fertig.
Ja.
Es gibt eigentlich nur ein Detail, das stört, finde ich, am Heck.
Das Kennzeichen.
Das riesige Nummernschild. Mhm. Und da haben Bernd und Mike uns ja auch vor Ort nochmal gesagt, das war auch, oder sie hätten auch gerne ein kleineres Nummernschild gehabt, weil man sieht auch, dass das für ein kleineres Nummernschild ausgelegt ist, dieses Auto. Aber derjenige oder diejenigen von euch, die mal bei der Zulassungsstelle waren, werden ja wissen, wie flexibel die Angestellten dort sind, wenn du einen Sonderwunsch hast. Oder
deutsche
so,
Bürokratie. Ne?
Also, da war mal wieder nichts zu machen und jetzt haben die normal großes Nummernschild in diesem, ja, ich weiß nicht mehr, wie das Format heißt.
Kuchenblech sagt man doch irgendwie mal.
Ja, genau. So, keine Ahnung, wie das Format ist. Korrigiert uns gerne, wenn ihr das wisst. Aber an diesem kleinen Auto sieht das normal große Nummernschild halt aus, als hättest du das Nummernschild auf 1,5 bestellt.
Ja, so. Ja, sieht wirklich gigantisch aus. Ist wirklich schade. Da merkt man halt, dass bei der Zulassungsstelle keine Autoenthusiasten arbeiten. Weil die würden sehen, okay, das passt einfach nicht so gut, sondern wir müssen das ein bisschen kleiner machen. Mm. Sondern das sind einfach welche, die haben da irgendeine Regelung. Wer auch immer die damals aufgestellt hat, das hinterfragt ja auch niemand. Das ist einfach so. Das muss so sein, weil sonst kann das kein Mensch lesen. Stimmt, hast recht, klar. Sieht man dann nicht mehr. Und ja, dann muss da halt so ein gigantisches Nummernschild dran.
Also ihr merkt schon, kommt mir jetzt gerade so spontan die Idee. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge zu Erlebnissen bei der Zulassungsstelle,
die Fall.
Wir so hatten.
Nee, das geht nicht gut aus. Da kriege ich auf jeden Fall Puls.
Wäre aber lustig zu hören. Und weiß ich kann nicht. Zumindest berichten, jedes Mal, wenn ich da hingehe, gehe ich da auf jeden Fall komplett zittrig hin und denke, ey, Hauptsache, ich habe alles dabei. Ich muss nicht irgendwie wiederkommen.
Ja. Es ist also nie ein schöner Besuch.
Nee.
Obwohl es ja eigentlich ein schöner Besuch sein sollte.
Du bist einfach immer nur froh,
genau, wenn du rausgehst und diese Scheißstempel da drauf.
Du hast alles dabei, ja. Und bist nicht, muss nicht wiederkommen.
Genau, oder? Richtig. Hat geklappt. Das
und
ist schon
fühlt sich trotzdem wie der letzte Bittsteller da die ganze Zeit. So, ja, so. Arm, bitte, danke, ja. Tschüss.
Tut mir leid, dass ich hier bin. Genau. Ja, Ihre kostbare Zeit. Ich gehe auch gleich ganz schnell wieder. Bitte nur ein Siegel. Ja, danke schön.
Also, ja. Ihr merkt schon, also ich finde das, wenn ihr das hören wollt, ne? Sonderfolge zur Zulassungsstelle und Zulassung von Autos, dann schreibt uns eine E-Mail. Achtung,
Fahrspaß. Bitte nicht, wirklich nicht.
@gmail.com.
Ich
fänd's witzig.
Nee. Ich nicht. Wirklich. Da krieg ich Bluthochdruck, glaube ich.
Okay, bevor du Bluthochdruck kriegst, beenden wir jetzt noch das Designkapitel mit dem eigentlichen Highlight. Wir haben es zwar schon.
Ich habe gerade Schweißperlen bekommen. Ich dachte jetzt, okay, geht da nicht drauf ein.
Bluthochdruck und Schweißperlen.
Ja, ist auch noch. Das ist zu viel für mich.
Nimm mal ein Spekulatius.
Ja, alles klar. Geh mal rüber. Dankeschön.
So, und das eigentliche Highlight, Bernd und Mike haben es zwar schon in ihrer Sprachnachricht erwähnt und wenn ihr schon bei Instagram geschaut habt, dann habt ihr es sicherlich auch schon gesehen, ist natürlich die Farbe dieses Auto. Verde Oliva Metallizzato. Also so ein ganz, ganz helles Grün mit einem richtig schönen Metallic-Effekt.
Ja, so richtig krass am Glänzen irgendwie auch die Farbe. Klar, auch weil der Zustand so gut ist, logisch.
Ja.
Aber die sticht so richtig raus. Mhm. Ein richtig schöner Farbton, den man vor allem auch nicht oft sieht.
Genau.
Ist jetzt keine gängige Farbe irgendwie, also weder auf dem Modell noch auf anderen Fahrzeugen. Und das macht ihn noch mal so viel schöner.
Ja, weil viele Autos sind natürlich rot. Klar, ist so eine ganz klassische Alpha-Farbe und steht den Autos ja auch wahnsinnig gut. Aber dieses Grün, du hast gerade gesagt, ist super auffällig. Ja, natürlich ist es auffällig, aber es ist jetzt auch nicht so ins Gesicht auffällig, sondern so, es fällt halt auf, weil es so edel ist.
Ja.
Und auch als wir beim Sundowner darüber gelaufen sind über den Platz und dann natürlich standen da wirklich absolut, ja, bestimmt 50 Traumautos oder noch mehr. Und trotzdem ist beiden von uns, glaube ich, der kleine Alpha sofort so, ja, ins Auge gesprungen, weil man halt an dieser Farbe so hängen geblieben ist.
Mhm. Ja.
Ja. Also sieht einfach wirklich, man kann das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, es sieht irgendwie edel und sportlich aus.
Ja.
Gut. Jetzt hast du dich hoffentlich ein bisschen beruhigt durch den Spekulatius.
Minimal, ja.
Und dann könnten wir ja mal langsam einsteigen.
Innenraum.
Und beim Einsteigen gab es für mich erstmal so ein kleines Aha-Erlebnis. Zwar hatten Bernd und Mike uns schon ein bisschen drauf eingestellt, aber das sind ja ultra spezielle Türöffner. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen mit den Türgriffen, sind keine Bügelgriffe, sind so Türöffner, die man so nach oben ziehen muss, ne?
Ich habe absolut gar keine Ahnung mehr, wie die aufgehen.
Echt?
Ich weiß gerade gar nicht, wo du gerade anfängst mit Türöffner. Ich gucke mir das Bild gerade an, muss aber sagen, ist nicht hochauflösend genug, dass ich mir die genauer anschauen kann.
Ich zeig's dir mal, guck mal, so. Mhm. Und jetzt sind die oben angeschlagen, du greifst die so nach oben, also es sind quasi wie Klappgriffe, aber du ziehst so das ganze Ding so ein Stück hoch.
Du mit deinen Türgriffen, ne? Keine Ahnung, ich hab die einfach aufgemacht und hab gedacht, Mensch, das ist aber schön hier.
Toll. Nee, ich finde so, also Türgriffe sind schon ein spezielles
Thema. Ja, ist klar, natürlich, ist echt ein super spannendes Thema. Sollten wir vielleicht auch mal eine Sonderfolge über Türgriffe machen, oder?
Können wir auch machen.
Nee, bitte nicht.
Die 10 spannendsten Türgriffe. Ja, auf jeden
Fall. Da würde mir wahrscheinlich kein einziger einfallen.
Tesla.
Ja, toll. Ja. Ja, du würdest wahrscheinlich bei 10 nicht hinkommen. Wahrscheinlich bräuchtest du 30 oder so mindestens. Und ich würde mich einfach in der Ecke legen und sagen, der macht das schon.
Also, wenn du mal krank bist, was wir nicht hoffen wollen, dann meine Sonderfolge zur Tür
genau.
Mit mir alleine.
Perfekt. Das wird super. Kann ich schon mal voraussagen. Also, ich werde sie mir nicht anhören.
Okay, konzentrieren wir uns wieder auf den Innenraum. Also, Tür haben wir jetzt geöffnet. Erstmal schwarze Kunstlederausstattung. Schöne Sitze, also sehen zumindest sehr schön aus, finde ich.
Ja.
So mit so einer Längsnaht, auch sehr, sehr gut vom Zustand, muss man sagen.
Für mich ist das so ein bisschen wie so ein breites Nadelstreifenmuster.
Ja, ja.
So ein bisschen so wie so ein edler Anzug und dann aber auf dem Sitz.
Ja, er sieht ja auch wirklich extrem edel aus. Mhm. Die Sitze an sich sehen ja auch jetzt nicht so wirklich aus wie Autositze, sondern mehr so wie, ja, wie so Sessel, die man im Wohnzimmer oder so stehen hat. Mhm. Ohne Kopfstützen, also wirklich so ganz basic, sage ich jetzt mal. Man muss allerdings auch schon gleich dazu sagen, die sind sehr weich gepolstert, ne? Mhm. Also wirklich weich.
Wie so ein Sessel halt.
Ja, aber ja. Im Wohnzimmer finde ich das vielleicht noch ganz cool. Im Auto, wenn es so richtig weich ist, weiß ich nicht. Also in der S-Klasse, ja, okay. Ja. Aber zum vermeintlich sportlichen, ja, also mir waren die zu weich.
Ich fand's gut. Ich fand's richtig bequem. Weiß ich, fand's super an. Ich habe mir das reingelümmelt, habe gedacht, ja.
Ja.
Ja. Das ist, klar, wie es dann auf Langstrecke ist, weiß ich natürlich nicht. Kann mir vorstellen, dass dann irgendwann auf den Rücken geht. Aber für so eine entspannte Fahrt am Wochenende sehe ich mich drin.
Ja,
siehst du mich drin. Ja, auf jeden Fall.
Freut mich. Mhm. Wie war denn das Platzangebot für dich?
Also besser als gedacht. Klar, es ist weit weg von geräumig gewesen. Ist jetzt nicht, dass ich da drin saß und dachte, Mensch, das ist aber luftig. Mhm. Aber ich konnte normal sitzen. Ich hatte keine Probleme, weder nach oben, noch nach links, rechts, noch nach vorne. Okay. Also, wie gesagt, es war alles, also es war maßgeschneidert, sagen wir mal so. Es saß schon alles knackig, aber es ging. Ich bin nirgendwo angehauen die ganze Zeit.
Ich frage das ganz bewusst, weil ich habe jetzt hier in Vorbereitung auf die Folge mir nochmal Bilder angeschaut. Wir haben ja auch ein paar Bilder von uns am Steuer.
Wo ich da drin saß, ne?
Und es sieht wirklich so aus, als wärst du mit dem Scheitel einfach am Dachhimmel schon. Also es sieht wirklich so aus, als würdest du quasi so abschließen, so tschick.
Kann natürlich sein.
Also deshalb habe ich nochmal gefragt, wie es so für dich ist. Du bist 1,90 für alle, die zum ersten Mal einschalten. Ich bin 1,83. Für mich war wirklich einmal mehr. Auch das wird wahrscheinlich irgendwann langweilig klingen. Aber es gab bisher wirklich in meinem ganzen Leben extrem wenig Autos, wo ich Probleme hatte, irgendwie eine gescheite Sitzposition zu finden. Für mich passte das perfekt. Ich habe scheinbar italienisches Gardemaß.
Da haben wir es, ja. Perfekt. Ja, also wie gesagt, perfekt war es bei mir nicht, keine Frage. So, wenn es gegangen wäre, wäre ich natürlich gerne noch mal ein Stück nach hinten gegangen.
Ja.
Oben habe ich jetzt zumindest gar nicht so eine Erinnerung. War vielleicht knapp, aber es hat auf jeden Fall gepasst. Also ich musste mich nicht ducken oder sowas. Aber ich habe wirklich vorher so ein bisschen Angst gehabt und habe wirklich gedacht, oh Mann, weil ich den Wagen ja so gerne mag. Und habe gedacht, oh, am Ende passt du da gar nicht rein oder kannst das Lenkrad nicht mehr bewegen, weil die Knie da dran sind und sonst was. Aber das war es nicht. Also es ging.
Okay, ja, ist doch schon mal gut. Mhm. Schon mal ein Pluspunkt für das Auto.
Absolut.
Wo du vorher nicht, also über so Design oder so kann man sich ja vorher schon Gedanken machen, aber sowas kann man natürlich erst checken, wenn man da zumindest mal drin sitzt oder noch besser auch mal fährt.
Na klar.
Was mir noch aufgefallen ist, der Fahrzeugboden ist ganz flach. Das ist ja auch häufig bei Oldtimern so. Bei neueren Autos hast du ja quasi wie so eine Wanne. Also du steigst über den Schweller rüber und dann geht's eher runter.
Mhm.
Das ist bei älteren Autos häufig ja nicht der Fall. Das ist also flach, der Boden. Dadurch sitzt man gefühlt zwar immer noch auf dem Boden, aber die Beine sind halt höher.
Ja.
Fühlt sich, finde ich,
steigt die so nach vorne eher als nach unten.
Genau. Ne? Fühlt sich immer erstmal ungewohnt an, weil man es heutzutage eben nicht mehr kennt. Aber mir geht das zumindest so. Meistens gewöhnt man sich da total schnell dran. und beim zweiten oder dritten Mal einsteigen, ist es schon vergessen. Aber es ist wirklich so, wenn man aus einem modernen Auto, und wir sind ja mit deinem X5 dahin gefahren, und dann steigst du da ein und merkst auf einmal, hä, meine Beine sind ja auf dem gleichen Level so gesehen, ne?
Ja, klar.
Was mega gut war, einfach fürs Flair, ist natürlich das Lenkrad.
Ja, absolut. Das ist eigentlich das Erste, was ins Auge sticht. Das sticht ja auch komplett ins Auge, wenn du von vorne auf den Wagen guckst.
Genau, das ist mega geil.
Ja, weil wenn da so die Sonne, also man muss dazu sagen, wir hatten echt Glück mit dem Wetter an dem Tag. Super Wetter gehabt. Und wenn da so die Sonne einfach aufs Armaturenbrett scheint und dann dieses Holzlenkrad einem schon so entgegenblitzt, weil es ja auch so ein bisschen glänzt, sieht einfach schon mega aus. Wenn du dann natürlich die Tür aufmachst, dann ist das echt so ein Kunstwerk, was vor einem ist.
Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist für dieses kleine Auto ein riesiges Dreispeichen-Holzlenkrad, was aber wirklich einfach wunderschön ist. Das ist leicht geschüsselt, hat eben so einen Pralltopf, der ebenfalls mit Holz so ausgestattet ist, wo dann das Alpha-Logo drin ist. Allein dieses Lenkrad einfach nur anzuschauen und das dann in die Hand zu nehmen, das ist ja so ganz dünn, obwohl, wie gesagt, der Durchmesser sehr groß ist. Du sitzt da drin und du bist noch gar nicht losgefahren und fühlst dich einfach angekommen.
Ja, komplett. Kannst du dieses Lenkrad auch stundenlang erstmal anschauen. Was auch noch dann ganz cool ist, wie die Hupe eingelassen ist. Die ist ja bei den meisten Autos halt logischerweise einfach ganz normal beim Pralltopf. Man würde jetzt meinen, ist bei dem auch so. Aber nee, in jeder Speiche ist nochmal so eine dünne, längliche Taste, die du dann als Hupe betätigen kannst. Mhm. Also sogar in der unteren Speiche, mittig. Keine Ahnung, wann man da wirklich hingreifen müsste zum Hupen. Vielleicht mitten in der Kurve oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem einfach schön gelöst, finde ich.
Ja, du weißt ja, die Italiener, die sind sehr temperamentvoll. Das heißt, die hupen viel und häufig. Ah, also
stimmt.
Mit allen.
Und beidhändig und vielleicht auch noch mal genau. Mit dem Knie dann oder so. Das kann sein, ja.
Stimmt. Zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Das wird sein.
Also Lenkrad, absoluter Traum. Und dahinter, die Armaturen, die sind auch ein absoluter Traum. Und ich weiß schon, dass Luca da jetzt gleich noch einen kleinen Monolog drüber halten will. Deshalb nur ganz kurz von meiner Seite. Also es sind zwei Rundinstrumente von Jäger, die wirklich absolut formschön in dieses Armaturenbrett eingelassen sind.
Mhm.
Ja, komm, da habe ich dir eine gute Vorlage gegeben, oder? Kannst du jetzt richtig raushauen. Ich nehme hier noch einen Spekulatius und lehn mich zurück.
So weit wollte ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Nee, aber die beiden haben einzeln für sich so kleine Tachohutzen quasi. Und das finde ich ganz cool bei dem, weil das ist ja, wie ich vorhin gesagt hatte, ein spätes Modell. Der hat also ein anderes Armaturenbrett als die ersten Modelle. Die ersten Modelle, da waren die Tachoeinheiten wirklich noch komplett normal eingelassen. Das war wirklich noch ein richtiges Armaturenbrett, wie man sich es vorstellt. Einfach ein großes Holzbrett, zwei eingelassene Instrumente, fertig. Und später hat er dann erst dieses Armaturenbrett bekommen, wo er diese zwei Huckel drauf hat mit den eingelassenen Instrumenten. Und ich finde, das sieht so viel geiler aus. Und das ist eigentlich super ungewöhnlich, weil wie wir ja schon oft bei älteren Autos hatten, war meistens so, dass es beim Facelift oder dass irgendwas verändert wurde, eher zum bisschen langweiligeren. Ich finde, ganz extrem war es ja beim Fiat 500, wo wir immer gesagt haben, ja, das war cooler, das war cooler, das war cooler. Und hier finde ich das so viel schöner, das Neuere, als das Alte, was ja eigentlich super ungewöhnlich ist.
Ja, da hast du absolut recht. Und wir haben uns da ja auch eben im Vorgespräch schon mal kurz drüber unterhalten, dass wirklich dieses Neue einfach viel, viel schöner aussieht und das andere einfach so, ja, ich will nicht sagen, ja, aber man kann schon sagen, lustloser designt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist viel eigenständiger. Also das hat viel mehr Wiedererkennungswert als das andere. Weil das andere könnte so ein Brett sein aus jedem Auto, sag ich mal. Es sieht ja nicht schlecht aus, aber halt relativ langweilig.
Und es ist ja nicht nur, wie diese Instrumente eingelassen sind, sondern auch die Instrumente an sich. Ne? Mhm. Also diese Rundinstrumente von Jäger, die sind einfach wunderschön. Links haben wir den Drehzahlmesser. Der dreht, also der geht so bis 8000. Rechts Tacho bis 220 km/h und es ist einfach so ganz schnörkellos. Es ist weiße Schrift auf schwarzem Grund, dann hat man eben den Jägerschriftzug und auch nochmal so dieses kleine Alpha-Logo. Das ist alles so ganz schön bis ins letzte Detail durchdesignt.
Mhm.
Wir machen jetzt aber erstmal weiter, schauen mal in die Mittelkonsole, das ist überschaubar, da ist gar nicht so viel los. In der Mitte unten gibt es noch zwei kleine Rundinstrumente für Tankinhalt und Wassertemperatur. Da drüber haben wir so ein zeitgenössisches Blaupunktradio, wobei man dazu sagen muss, dass Bernd und Mike eine pragmatischere Lösung haben, denn sie nutzen so eine Marshall Bluetooth Box.
Die einfach oben so auf dem Armaturenbrett draufsteht, die so ein bisschen thront, passt aber richtig gut zu dem Auto, finde ich. Ja. Sieht richtig cool aus.
Absolut, ja. Und noch eine Etage darunter wieder haben wir den Schaltknauf und das ist, der Schaltknauf an sich ist nicht speziell, aber ich finde, das ist mir gleich beim Einsteigen so aufgefallen, der Schaltsack sieht ultra voluminös aus. Ja. So richtig so, also gefühlt wie so, keine Ahnung, wie er wirklich ein Sack, also ein Riesensack aber.
Ja, also an sich ist der schon groß und dann geht der ja auch so fließend über in die Mittelkonsole, die auch aus Leder dann ist, also vorne zumindest der Part. Und es sieht aus, als wenn es der größte Schaltsack der Welt ist. Das ist einfach gigantisch, bei so einem kleinen Auto vor allem.
Ja, skurril. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir hier noch einen kurzen Break, denn einige von euch wissen ja sicherlich, dass wir einen Werbepartner an Bord haben. Das ist Carly. Und für alle, die nicht wissen, was Carly macht, die sollten jetzt ganz genau hinhören. Und für alle, die Carly vielleicht schon nutzen und ein bisschen was sparen wollen, die sollten jetzt auch gut zuhören.
Werbung.
Carly kennen ja vielleicht einige von euch schon, inklusive mir. Ich muss gestehen, ich weiß so grundlegend, worum es da geht, aber ich habe es noch nie wirklich aktiv benutzt. Anders als du, denn du bist wirklich seit Jahren schon Carly-Nutzer.
So ist es. Ich habe es wirklich schon seit einigen Jahren und ich benutze es auch regelmäßig. Ich habe das eigentlich immer im Handschuhfach. Als BMW-Fahrer ist das vielleicht besser. Gerade bei älteren BMWs sollte man sowas in der Hinterhand haben. Das ist im Prinzip nur so ein kleiner OBD2-Adapter. Der ist nicht größer als so ein AirPod-Case, kann man also immer entspannt dabei haben. Die Software dazu hat man dann einfach auf dem Smartphone und dann kann man halt, wenn man unterwegs ist, gerade auf längeren Strecken ist es besonders wichtig, mal eben schauen zu können, woran es vielleicht liegt, wenn dann doch mal eine Fehlerleuchte angeht oder irgendein Fehler geschmissen wird beim Wagen. Kannst du es mal eben schnell auslesen, einfach mal schauen, okay, ist es jetzt wirklich ein schwerwiegender Fehler oder ist es einfach nur irgendeine Kleinigkeit, die man mal eben löscht und danach ist alles wieder wie vorher. Und so kann man das ja eigentlich ganz gut dann mal eben einschätzen, was man jetzt machen muss oder ob man überhaupt weiterfahren kann oder vielleicht es doch lieber lässt und den Motor auslässt.
Ja, als BMW-Fahrer bist du natürlich Kummer gewohnt, ne?
Genau, so ist es. Was dann auch noch ganz praktisch ist, du kannst dir dann so Reparaturanleitungen dazu angucken. Wenn du also dann wieder zu Hause bist und dein Werkzeug am Start hast, kannst du dir das einfach mal angucken. Und mit diesen Reparaturanleitungen kannst du wirklich schon eine Menge selber einfach lösen. Wenn du jetzt nicht zwei linke Hände hast, dann...
So wie ich?
Ja, genau. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber dann kannst du eigentlich schon eine Menge auch zu Hause selber damit lösen.
Okay, also du hast Fehlerdiagnose, du kannst auslesen, löschen, Reparaturanleitung, aber das ist noch nicht alles, denn ich weiß, dass man damit auch Tachostände auslesen kann, richtig?
Genau, richtig. Zu jedem Autokauf nehme ich das auch immer mit und dann kannst du eben schauen, weil der Kilometerstand, ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, aber der wird ja auf mehreren Steuergeräten hinterlegt und da kannst du dann mal eben schauen, okay, ist vielleicht auf irgendeinem anderen Steuergerät ein ganz anderer Kilometerstand hinterlegt und dann kannst du relativ schnell eigentlich sehen, okay, irgendwas passt hier nicht, irgendwas wurde da auf jeden Fall mal manipuliert, da wurde mal was zurückgedreht und das ist natürlich sehr praktisch zu wissen, wenn du dir ein Autoradar anschaust.
Absolut. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es gibt auch noch die Möglichkeit, so ein paar Komfort-Features einzukodieren mittels Carly. Das haben wir tatsächlich schon mal zusammen gemacht.
Genau, das haben wir mal bei dir gemacht. Und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich bei jedem Auto mache, wenn ich es gekauft habe, dass ich immer erstmal schaue, okay, was gibt es vielleicht doch noch für Features, was gibt es für Komfortfunktionen, die man einkodieren kann, die halt den Alltag vielleicht nochmal ein bisschen entspannter machen und du kannst das Auto nochmal so ein bisschen personalisieren.
Ja, und das Ganze funktioniert natürlich für alle gängigen Automarken, aber auch für Exoten. Ich habe mal hier in die Liste geschaut von Carly, also auch für so Marken wie Lexus oder sogar Buick. Also da sollte euer Auto auf jeden Fall dabei sein. Um ganz sicher zu gehen, schaut am besten nochmal unter mycarly.de nach. Da gibt es dann eine konkrete Liste mit den Autos und den entsprechenden Funktionen. Und es kann durchaus sein, dass ihr für einzelne Funktionen auch die Vollversion der App benötigt. Aber das ist kein Problem, denn aktuell könnt ihr mit unserem Code Achtung15, alles zusammengeschrieben, 15% auf alle Bestellungen bei Carly sparen. Also, ich wiederhole nochmal, Achtung15, 15% auf alle Bestellungen, ab sofort gültig bis Februar 2025. Und falls euch das jetzt zu schnell ging, kein Problem, wir verlinken euch alles nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen und direkt auf den Link gehen. Und dann würde ich sagen, genug Werbung, jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, weiter geht's mit der Giulia GT Junior und wir haben noch ein paar kuriose Features für euch und das Kurioseste, das muss ich gleich mal raushauen, denn das Auto hat einen, ja, nennt man das jetzt Tempomat?
Ja, im Prinzip schon.
So ein Vorläufer des Tempomats?
Ja.
So, also ich muss gestehen, aber gut, vielleicht liegt es auch an mir, ich habe das vorher noch nie gesehen.
Gesehen nicht, aber ich kannte das Prinzip.
Ja, willst du mal erklären, wie das Prinzip geht?
Das Prinzip ist relativ stumpf. Und zwar wird eigentlich nur das Gaspedal beziehungsweise halt der Bautenzug auf einer Stellung gehalten. Das heißt, du gibst einfach immer gleich viel Gas. Heißt aber ja eigentlich auch im Umkehrschluss, wenn es ein bisschen bergauf, bergab, wie auch immer geht, fährst du ja verschiedene Tempi. Also es ist ja nicht, dass du jetzt dann auf einmal immer die gleiche Geschwindigkeit hältst. Das ist ja nicht wie so ein klassischer Tempomat heutzutage, sondern es ist einfach nur, dass er immer gleich viel Gas gibt, so gesehen für dich.
Ja, kurios, ne? Und man kann das auch nicht direkt mit der Bremse überkommen, ne? Du musst dann quasi diesen Regler lösen.
Ja, genau.
Ist auch kurios, jo, ne?
Ja, das stimmt.
Wenn du irgendwie hast eine Notsituation, denkst schnell bremsen, ah nee, aber ich habe mir diesen Regler eingestellt. Ja,
ne? Dann denke ich weiter.
Also ich glaube, also ich bin jetzt eh nicht der größte Tempomat-Freund, aber ich glaube, das wäre jetzt kein Feature, was ich regelmäßig nutzen würde. Nee.
Also ich nutze es so schon fast nie, aber in dem Wagen auf jeden Fall nicht, nee.
Und es gibt noch eine Kuriosität und die betrifft den Dachhimmel. Der Dachhimmel an sich, der ist ein heller Dachhimmel, der hat so eine spezielle Maserung, also die sieht eigentlich ganz cool aus.
Aber dazu muss man noch ganz kurz sagen, die A-Säulen sind aber trotzdem in schwarzem Leder. Also wenn du so nach vorne guckst, hast du nicht diese hellen A-Säulen, sondern hast trotzdem dieses dunkle Leder erstmal. Nur oben der Himmel an sich ist hell.
Ja, das stimmt. Gutes Detail. Aber die eigentliche Kuriosität betrifft den hinteren Teil des Dachhimmels. Mhm. Und da ist so eine Aussparung. Und wir haben uns beide wirklich umgeguckt, so beim Fahren gedacht, hä? Das sieht wirklich so aus, als wäre das eine Aussparung für ein Schiebedach. Mhm. Im hinteren
Teil. Nur halt hinten, genau.
Was halt aber auch nicht hinten verbaut ist. Dann haben wir Bernd und Mike gefragt, ob die wissen, wofür das ist. Wussten sie auch nicht. Meine einzige Erklärung, und die ist jetzt nicht sonderlich plausibel, um ehrlich zu sein, ist wirklich, dass es irgendwie minimal mehr Kopffreiheit geben soll für die, die hinten sitzen. Mhm. So, das wäre meine einzige Erklärung. Aber ich hoffe, einer von euch weiß das, warum das so ist.
Meine Erklärung wäre einfach, die haben den Dachhimmel falsch rum eingesetzt.
Und vergessen, dass das Auto gar kein
Schiebedach hat. Und das Schiebedach hat. Vergessen.
Ja, okay. Ja, das klingt sehr plausibel. Eben,
denke ich auch. Deutlich. Freitag Nachmittag haben wir es hier. Ja. Vino, eine Menge Vino.
3 Limoncello.
So, genau, kam auch noch dazu. Und dann mussten sie langsam los und dann, oh, komm. Ja, falsch rum, ist egal.
Ja, falls das jemand von euch aufklären kann, schreibt uns auch da gerne. Ihr merkt schon, das ist hier eine interaktive Folge quasi. Mhm. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch ein Detail, weil das war so ein bisschen lustig, als wir eingestiegen sind. Dieser rote Knopf. Wir haben uns sofort gefragt, was ist dieser rote Knopf? Es gibt einen so einen roten Knopf im Interieur, wo man sich fragt.
Okay. Nicht zu verwechseln mit der roten Leuchte links.
Nee, nee.
Bei den Kippschaltern. Es redet um den roten Knopf weiter rechts.
Genau. Und da haben wir uns gefragt, was ist, das sieht ja halt so ein roter Knopf. Da denkt man erstmal Alarm oder ich kenne das heutzutage von Not aus, so sowas. Und dann haben wir Bernd und Mike gefragt, das ist die Heckscheibenheizung.
Mal weg.
So, willst du wirklich diese Heckscheibenheizung anmachen? So?
Weil er auch echt groß ist. Ja, das ist eben. Ja nicht so ein kleiner Kippschalter wie die ganzen anderen, sondern da, als wenn das so eine Funktion ist, die du so richtig schnell im Notfall mal eben brauchst. Oh, dann, bam.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall ebenfalls irgendwie total ungewöhnlich. Ja, mehr habe ich nicht. Hast du noch was?
Nee.
Dann wird es Zeit, die Haube zu öffnen und zwar nach vorne, um den Motor anzuschauen.
Technische Daten.
Ja, wir haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass es ganz, ganz, ganz viele Versionen der Giulia GT gibt. Aber alle eint der gleiche rein Vierzylinder, der den Spitznamen Bialbero trägt und der von keinem geringeren als Giuseppe Busso entwickelt wurde. Und ich hoffe, dass auch dieser Name den meisten von euch etwas sagt, denn nach diesem Mann ist der legendäre Busso V6 benannt.
Der Alpha-Motor schlichthin quasi. Also den muss man kennen.
Der auch einfach schon optisch eine absolute Macht ist.
Ja, dann noch der Klang dazu.
Mit diesen verchromten Ansaugungen und so. Das sieht einfach so gut aus. Ja, also der gute Giuseppe Busso hat auch diesen Bialbero entwickelt. Und der Grundmotor, der kam 1954 auf den Markt. Also auch schon ein gutes Stück her gewesen, als dann die Giulia GT auf den Markt kam. Block und Kopf sind aus einer Aluminiumlegierung gegossen. Und er hat immer 2 oben liegende Nockenwellen. Deshalb auch der Spitzname Bialbero. Ich habe mal nachgeschaut, also auf Deutsch heißt das dann so viel wie Doppelwelle, in Deutschland aber oft eigentlich Doppelnocker genannt.
Genau, wenn man es wortwörtlich übersetzt, ist halt Doppelwelle, aber eigentlich wird er ja Doppelnocker genannt.
Genau, und während der gesamten Bauzeit gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen, ne, mit verschiedenen Hubräumen.
Genau, richtig. Die reichen von 1,3 bis 2 Liter und von 87 bis 131 PS in den Straßenversionen. Und dann gibt es ja noch einen richtigen Ausreißer, das ist ja der GTA M. Das ist allerdings eine Rennversion, den gab es nicht für die Straße und der hat sogar 240 PS aus dem 2 Liter rausgekitzelt.
Ja, also ihr merkt schon, also 240 PS zu der Zeit aus einem Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum, da geht schon was.
Ja, das ist schon wirklich ordentlich.
Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen das Ganze relativieren, denn in unserem GT 1300 Junior kam die kleinste Ausbaustufe zum Einsatz. Wie der Name schon vermuten lässt, also 1300 Kubik, 1290 Kubikzentimeter, um genau zu sein. Und die interne Bezeichnung dieses Motors ist Tipo 530.
So ist es. Der startet dann mit 87 PS. Ich habe ja vorhin gesagt, das reicht von 87 bis 131 PS. Wir haben in dem Fall die 87 PS. Und 115 Newtonmeter haben wir bei 3200 Umdrehungen die Minute.
Ja.
Das sorgt dann dafür, dass er den Sprint von 0 auf 100 in 12,5 Sekunden schafft und einen Topspeed von 175 erreicht. Sind natürlich Werte, die heutzutage mehr als mau sind, aber trotzdem kann man schon mal vorwegnehmen, tut es dem Fahrspaß keinen Abklang.
Nee, absolut nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, natürlich heutzutage ist das nichts mehr, aber als das Auto 1966 auf den Markt kam, war er schon stärker als die meisten vergleichbaren Autos, so wie beispielsweise so ein Karmann Ghia oder sowas. Über Käfer oder so brauchen wir gar nicht erst reden. Da war 87 PS schon amtlich, ne? Also da ging schon was. Ich meine, 175 km/h, klar, damals war das auch ziemlich schnell, darf man nicht vergessen.
Klar, und 175 km/h in so einem Auto ist ja auch ganz was anderes als in einem modernen Auto. Da Absolut. Merkst du ja die Geschwindigkeit auch wirklich noch.
Richtig. Es gab dieses Auto ausschließlich mit 5-Gang-Handschaltung. Das ist ebenfalls speziell, denn zu der Zeit wurden viel 4-Gang-Handschalter verbaut. In diesem Fall waren es jetzt also schon 5-Gang. Und das Auto hat natürlich immer Hinterradantrieb, so wie sich das für einen echten Alpha gehört.
Ja, absolut. Dann haben wir auch noch ein Leergewicht. Da gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar hat der Wagen in der alten, ursprünglichen Variante 930 Kilo gewogen, hat aber dann irgendwann ein paar Extras dazu bekommen und wog dann, so wie in unserem Exemplar, 990 Kilo. Okay. Immer noch unter einer Tonne allerdings. Also schon sehr gutes Gewicht.
Ja, definitiv. Und auch auf der technischen Seite war das Auto schon recht fortschrittlich für die Zeit. Also wir haben Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern vorne, hinten zwar eine Starrachse, aber Querstabis vorne und hinten und ebenfalls nicht gerade typisch Scheibenbremsen rundum, damals schon. Also nicht hier vorne Scheibe, hinten Trommel oder so, also überall Scheibenbremsen. Also da kann man schon merken, okay, da ist einiges an Hirnschmalz reingeflossen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten und das Auto hat natürlich auch so ein paar Probleme. Du hast gesagt, grundsätzlich technisch eigentlich relativ unanfällig, aber es gibt ein Riesenproblem, Rost.
Und nicht zu knapp.
Genau, also es gibt ein ganz interessantes Zitat, das hatte ich hier vorhin noch irgendwo gelesen. Mal gucken, ob ich das noch wiederfinde, so auf die Schnelle. Die Karosserien gelten als außergewöhnlich rostanfällig.
Ja.
So. Finde ich, ja, das beschreibt das Ganze wahrscheinlich ganz gut. Das gilt übrigens auch, also nicht nur für die Karosserie, auch für den Tank. Und Bernd und Mike haben erzählt, in ihrem Auto ist tatsächlich auch schon ein neuer Tank verbaut. Außerdem wird das Auto einmal pro Jahr, egal wie viel sie gefahren sind, auch gewartet. Ja, und auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt muss man sagen, sind eigentlich ja alle Autos mindestens mal teilrestauriert, die meisten sogar schon ein- oder mehrmals komplett restauriert. Ne?
Ja, das Witzige ist, ich habe mir so eine kleine Kaufempfehlung bei dem Wagen mal durchgelesen oder so eine kleine Kaufberatung und da stand wirklich drin, dass man eigentlich nur auf die Karosserie achten muss. Also man soll wirklich einfach nur darauf achten, dass die Karosserie in einem guten Zustand ist, weil das wird einfach bekloppt teuer. Alles andere ist völlig egal, weil die Ersatzteilversorgung so gut ist und relativ günstig alles bei dem Wagen ist. Deswegen sollst du nur darauf achten, dass keine großen Rostlöcher oder sonst irgendwas da sind. Und alles andere brauchst du gar nicht groß angucken. Also so stand das ungefähr da drin. Das fand ich irgendwie ganz witzig. So, ja, ah, Motor läuft nicht, ist egal. Hier ist kein Loch im Boden, das ist schon mal gut.
Ja, dann kannst du kaufen.
Ja, genau, so ungefähr. Weil diese Rostbehandlung oder ja eine Karosserie, das kann halt so umfangreich werden, dass du am Ende des Tages das Auto dann dreimal bezahlst quasi. Aber halt die Technik kriegst du halt überall noch relativ kostengünstig. Und deswegen ja, ist es zweitrangig.
Ja, vor allen Dingen Rost kennen ja die meisten. Wenn du es nicht richtig machst, dann kommt das immer wieder. Ja. Und selbst wenn du es richtig machst, irgendwann ist auch das wieder. Und ich meine, das Auto ist ja mittlerweile, die ältesten Exemplare sind ja schon, lass mich rechnen, fast 60 Jahre alt. Mhm. Unser Auto auch schon 50 Jahre. Da wird es immer wieder kommen, wenn das eine Restauration Anfang der 2000er oder so war. Kommt irgendwann wieder auch raus.
Kannst du es noch so gut machen, ne?
Ja. Wir haben auch noch einen Preis, das fand ich ganz interessant, der Neupreis bei Markteinführung, weil wir haben ja gesagt, dass das Auto ja so ein erreichbares Traumauto für viele war. Der Neupreis bei Markteinführung lag bei 11.700 Mark. Und ich finde, solche Preise ohne Einordnung, die bringen einem gar nichts. Heutzutage denkst du, ja, 11.700 Mark, das ist ja gar nichts. Mhm. Logischerweise war das natürlich damals eine ganz andere Zeit. Deshalb habe ich mal geschaut. Damit war der Junior ungefähr doppelt so teuer wie ein Käfer 1200. Mhm. Und das finde ich jetzt interessant, er war 4.000 Mark günstiger als der GT 1600. Und der hat ja 1,6 Liter, 106 PS, also wir reden über 300 Kubik und 19 PS, bisschen mehr Ausstattung, aber fast 50% mehr.
Mhm. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied dann.
Dann kann man verstehen, weshalb vielleicht dann tatsächlich doch so viele zum Junior gegriffen haben.
Klar, und dazu kommt ja auch noch die eben genannte Kfz-Steuer.
Ja.
Das heißt, der Unterhalt ist ja auch nochmal deutlich teurer dann bei so einem 1600er.
Ja, auf jeden Fall. Dazu kann man jetzt noch sagen, dass das Auto von Bernd und Mike auch eine Kurzbewertung bekommen hat. Das haben sie uns auch gezeigt, dieses Gutachten. Das stammte aus dem Jahr 2022 und das bescheinigt dem Auto die Note 2 und vor allen Dingen auch die in der Oldtimer-Szene so wichtigen Matching Numbers.
Mhm.
Also originaler Motor, originales Getriebe, zur Karosserie passend. Also da sieht man schon, das Auto sieht nicht nur auf den Bildern so gut aus. Ich habe nicht nur so toll fotografiert, sondern das Auto ist auch wirklich richtig gut.
Ja, ist im absoluten Sahnezustand auf jeden Fall. Dann können wir auch noch mal einen kleinen Ausblick auf den Markt geben oder auf die heutige Marktlage. Wir haben mal bei Mobile geschaut, ausschließlich nach 1300ern, weil sonst wird es wirklich schwierig, da irgendwie einen Durchblick zu bekommen. Und die fangen so ungefähr bei Mitte 20 an. Das sind dann wahrscheinlich die Autos, wo du echt eine Menge dran machen musst.
Also darunter geht gar nichts, muss man sagen.
Nee, überhaupt nichts.
Also da findest du nicht mal irgendwelche Grotten.
Nee, gar nichts. Also wirklich ab Mitte 20, die ersten, die scheinen dann auch fahrbereit zu sein, aber haben wahrscheinlich ihre Probleme. Und wer weiß, wie die Karosserie aussieht. Das geht dann hoch bis 55.000. Das sind dann wahrscheinlich so richtige Sahne-Exemplare. Aber ich sag mal so, ab Mitte 30 fangen so die vernünftigen Exemplare an, die dann im guten Zustand sind. Und ja, wahrscheinlich so im Bereich um die 40 kriegst du dann so die echt schönen Autos, wo auch eigentlich unser so ungefähr einzuordnen ist.
Ja, und grundsätzlich gilt halt einmal mehr, dass die Preise natürlich extrem variieren. Ganz, ganz viele Autos wurden auch mal irgendwie nachträglich modifiziert mit Teilen von größeren Modellen beispielsweise. Einige haben auch größere Motoren im Nachgang bekommen. Mhm. Also muss man für sich einfach entscheiden, was genau möchte man. Und der Rat, den du eben schon gegeben hast, natürlich sollte man wirklich, und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sollte wirklich auf die Karosserie achten. Also im Endeffekt entscheidet der Karosseriezustand.
Ja. Und es ist halt wirklich schwer, ein Auto zu finden, was komplett im Originalzustand ist. Dadurch, dass es ja so viele, extrem viele verschiedene Varianten gab und, wie gesagt, haben Ersatzteile nicht allzu teuer waren, war es auch oft so, wenn mal was kaputt gegangen ist, hat man direkt das vom Neueren genommen oder von einer anderen Generation, wo man es schöner fand oder wie auch immer. Und dadurch ist viel so zusammengewürfelt, dass du gar nicht so 100% nachvollziehen kannst, okay, von welchem Modell ist das jetzt? Passt das überhaupt zu dem Baujahr und so weiter? Also ist relativ schwer, da wirklich einen komplett Originalen zu finden. Was aber auch gar nicht unbedingt schlimm ist. Also es ist bei den Autos relativ normal, dass da vielleicht mal was aus einem anderen Modell drin ist.
Ja, Hauptsache, wie gesagt, der Gesamtzustand passt, das Auto fährt gut. Und damit würde ich sagen, fahren wir auch los.
Jo.
Fahren.
Und bei diesem besonderen Auto, da habe ich natürlich dich zuerst fahren lassen. Ne? Wenn das schon dein Highlight war, dann habe ich gesagt, komm, ich lasse dir den Vortritt. Also darfst du auch gerne jetzt hier ganz ungefiltert deine allerersten Eindrücke einfach mal wiedergeben.
Ja, grundsätzlich bei so alten Autos hat man immer erstmal so ein bisschen die Befürchtung, dass man damit zurechtkommt, dass man mit der Technik vielleicht so eine Weile braucht, erstmal warm zu werden und dass man erstmal halt, ja, vielleicht nicht direkt mit zurechtkommt, den vielleicht sogar absäuft oder so. Das ist immer das die größte Horror, das darf ja bloß nicht passieren.
Wir erinnern uns beispielsweise an den Citroën Traction Avant aus Folge 9. Das haben wir ja beide gesagt. Das war erstmal wirklich so eine komplette Umgewöhnung. Ne?
Genau. Ja gut, da haben wir ja wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Das war auf jeden Fall beim Alpha nicht so. Und das fand ich ganz schön, weil es war alles andere als einfach, finde ich, direkt mit dem Wagen loszufahren. Aber trotzdem hat man es relativ schnell hinbekommen. Das fand ich ganz schön. Also da war relativ schnell diese Anspannung weg. Hat gedacht, okay, man muss sich konzentrieren, man muss sich auf den Wagen einlassen, man muss schon gucken, was man macht. Nicht einfach nur, wie wir es zum Beispiel im 968 hatten, wo wir gesagt haben, man ist eingestiegen, man wusste sofort, was man macht, alles läuft. Das war nicht so beim Alpha. Trotzdem war es nicht schwer, finde ich, den loszufahren. Und das, obwohl, das können wir schon mal vorwegnehmen, die Kupplung ja die besten Jahre hinter sich hat. Also die ist auf jeden Fall schon, ich will jetzt nicht sagen, die hängt am seidenen Faden, aber ich glaube, die ist schon ganz gut abgenutzt und das hatten Bernd und Mike auch gesagt, die wird wahrscheinlich irgendwie jetzt im Winter oder so erneuert. Das hatten die Daniel schon so ein bisschen vorgewarnt, dass es gar nicht so einfach ist, den Schleifpunkt da zu finden. Die kommt halt wirklich extrem spät und ja, da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Trotzdem war es aber irgendwie so, dass man direkt sich wohlgefühlt hat mit dem Wagen, fand ich.
Ja, also du hast das eigentlich, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht. An und für sich hat das Auto keine Besonderheiten oder Sachen, die untypisch sind, wo man jetzt extrem drauf achten muss, wie zum Beispiel jetzt die Schaltung bei dem Citroën oder auch dieses snappy Kupplungspedal beim Fiat 500, so wo man sagt, boah, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Das ist grundsätzlich alles so, wie man es erwartet, aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich Konzentration sowieso, aber auch Feingefühl. Man merkt wirklich, dass das so ein italienisches Auto ist. Das ist nichts so, wo da irgendwie so ein Grobian reinkommt und alles irgendwie mit Kraft macht. Bestes Beispiel, der Blinkerhebel. Ne?
Ja.
Also der Blinkerhebel, den habe ich bewusst eben noch mal außen vor gelassen beim Innenraumkapitel. Denn dieser Blinkerhebel, der ist wirklich so filigran, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn ich da nur mit zwei Fingern draufkomme, bricht er ab.
Ja. Und der bewegt sich auch so ein bisschen in alle Richtungen. Man ist sich gar nicht sicher, okay, habe ich ihn jetzt normal angemacht oder habe ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Lichthupe gemacht oder was ich was. Also es geht so, der kann sich in alle Richtungen bewegen. Und es hängt auch so sehr dünn da irgendwie so in der Gegend rum.
Also es ist komplett das Gegenteil zu dem Blinkerhebel des Golf Country aus Folge 13. Da habe ich ja noch gesagt, da kannst du gefühlt mit der ganzen Hand dich ranhängen, 100 Mal hoch, runter, bababababab, geht immer. Bei diesem war es wirklich so, du hattest teilweise das Gefühl, der ist gar nicht an der Lenksäule fest. Der ist einfach gar nicht fest.
Ja.
Und ich finde, das beschreibt alles so ganz gut. Du hast dieses Auto, und das ist ja nun auch einfach ein kleines italienisches Auto, und du hast alles so mit Vorsicht gemacht.
Ja.
So, du bist eingestiegen und dann hast du da dieses filigrane Lenkrad, was zwar an und für sich groß ist, aber so ganz dünn. Hast du den Schaltknauf. Das, finde ich übrigens, ist eine der größten Besonderheiten, wie nah Schaltknauf und Lenkrad beieinander sind.
Ja.
Das ist so wirklich so dieses fast perfekte. Du musst gar nicht nach unten greifen. Das ist gefühlt sind nur ein paar Zentimeter. Ne?
Grundsätzlich ja, allerdings kommt es stark darauf an, welchem Gang du bist. Weil ich finde, wenn du in Gang 2 oder 4 bist, dann bist du relativ weit weg vom Lenkrad.
Ja.
Weil die Schaltwege sind wirklich unnormal lang. Also wirklich so das lang, stimmt. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist echt total witzig, weil wenn du im ersten Gang bist, wie Jan schon gesagt hat, sehr nah am Lenkrad, auch relativ nah an dem Radio quasi dran. Aber wenn du dann in den zweiten gehst, bist du schon eigentlich super nah am Handbremshebel gefühlt. Also ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber die Wege sind schon sehr lang. Und diesen Schaltknopf, den nimmst du auch gefühlt nicht mit der kompletten Hand. Den machst du auch eher so mit zwei Fingern. Geht auch butterweich, also man trifft die Gänge super gut, es geht echt geschmeidig, aber es ist ein gewisser Weg und der Hebel ist auch recht lang. Dadurch möchtest du da auch nicht mit Kraft jetzt irgendwas machen, sondern machst du auch eher so ganz geschmeidig, entspannt, mit Gefühl.
Ja, grundsätzlich brauchst du, wie gesagt, bei gar nichts, finde ich, Kraft. Alles ist mit Gefühl und so. Du hast immer, du willst dem Auto auch nicht wehtun und denkst immer so, ich mach das ganz vorsichtig. Und ich gebe dir vollkommen recht, also die Wege, die Schaltwege sind extrem lang. Nichtsdestotrotz finde ich das Getriebe an und für sich einfach zu bedienen.
Ja.
Und dazu habe ich noch was Interessantes gelesen. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Es hat wohl eine spezielle Speersynchronisation, dieses Getriebe. Und dazu hat ein Kollege von mir in der Autobild Classic Folgendes geschrieben. Mal gucken, ob wir dem gleich zustimmen. Sie, also die Schaltung, gibt dem feinsinnigen Alpha-Fahrer Lehrstunden in angewandtem Maschinenbau. Bei keinem anderen Getriebe lässt sich die Funktionsweise von Schaltverzahnung, Schaltmuffe, Sperrband und Synchronring so sinnlich aus dem Handgelenk erfahren.
Ah. Ja gut, so viel habe ich da jetzt nicht aus dem Handgelenk gespürt, muss ich sagen.
Also ist natürlich sehr verschnörkelt geschrieben, aber es gibt ja so ein bisschen eigentlich das wieder, was wir gerade gesagt haben, dass man halt so aus dem Handgelenk schon, also man braucht nicht viel Kraft und alles ist so. Ja, es ist halt alles irgendwie so direkt. Klar, ich habe jetzt auch keine Schaltverzahnung, keine Schaltmuffe gespürt. Ja. Aber man hat so das Gefühl, man ist gut mit dem Auto verbunden.
Ja, das auf jeden Fall. Und man merkt halt wirklich, ob man gerade gut trifft oder nicht. Oder so.
Ja,
sondern genau. Ja, das stimmt schon. Irgendwo, ja, aber so ins Detail würde ich sagen, das habe ich jetzt nicht alles beim Schalten gespürt.
Und dann kommen wir zum Fahrwerk. Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen wie Jekyll und Hyde. Ich habe ja nun gerade gesagt, zuerst bist du gefahren, ne? Mhm. Und ich saß auf dem Beifahrersitz. Und vom Beifahrersitz habe ich gedacht, das fühlt sich ja echt komisch an hier. Irgendwie alles so, also vom Beifahrersitz habe ich das so wahrgenommen, als würde das Auto relativ stark eintauchen. Es wäre auch alles nicht so wirklich direkt. Irgendwie so habe ich noch gedacht, das ist ja echt, für ein Alpha fühlt sich das, so hätte ich mir ein Alpha nicht vorgestellt, ne? Mhm. Dann habe ich gewechselt auf dem Fahrersitz und dachte, hä, fühlt sich komplett anders an von dieser Seite. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass da das Fahrverhalten viel direkter ist, das Chassis auch viel steifer sich anfühlt als vom Beifahrersitz. Das hatte ich selten in einem Auto so extrem.
Das ist ganz witzig, weil das ist, wollte ich relativ spät erst auf den Punkt kommen, weil das, finde ich, so der krasseste Gegensatz bei dem Wagen war. Du merkst, dass der Wagen übelst steif eigentlich ist, also das Chassis richtig gut ist, dass es richtig was kann, dass das Fahrwerk eigentlich auch gut ist, aber dass irgendeine Komponente nicht richtig perfekt ist, um wirklich Kurven zu räubern. Und meine Vermutung, das hatte ich ja auch schon vor Ort gesagt, ist, dass die Flanke von den Rädern einfach zu hoch ist. Dass er dadurch durch die Räder einfach nur wankt. Dass es gar nicht das Auto an sich ist, sondern dass irgendwie die Reifen nicht so perfekt harmonisieren mit dem Wagen so. Und dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen zu Hause da eingelesen, weil ich das so interessant fand, das Thema. Viele, die wirklich damit auf die Strecke gehen, fahren kleinere Räder. Und zum Beispiel gibt es auch bei diesen GTAM-Umbauten und sowas, gibt es diese Campagnolo-Felgen, die kennst du bestimmt auch, das sind 13-Zöller. Ja. Die sind deutlich kleiner, viel, viel breiter, haben auch immer noch relativ viel Flanke. Ich wollte sagen, aber
wahrscheinlich auch viel Gummi, ne?
Haben viel Gummi, aber durch diese Breite ist es einfach alles steifer. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Dimensionen sind oder ob der Reifen an sich einfach ein bisschen zu weich ist, zu viel Wankung zulässt. Ich glaube, wenn man das ändern würde oder vielleicht auch vom Querschnitt einen Ticken runtergehen würde, würde er sich noch mal ganz anders fahren.
Ja, sicherlich. Erklärt aber trotzdem nicht, warum ich es auf dem Beifahrersitz so ganz anders wahrgenommen habe als auf dem Fahrersitz, ne?
Ja, aber man spürt ja auf dem Fahrersitz schon ganz andere Sachen, woran es vielleicht liegt. Auf dem Beifahrersitz kann man es nicht zuordnen. Mhm. Und auf dem Fahrersitz merkst du dann vielleicht, okay, eigentlich fährt er sich doch gut, aber irgendwas passt vielleicht nicht.
Ja, also ist wahrscheinlich oder könnte einer der Gründe definitiv sein. Mhm. Aber was für mich wirklich total ungewöhnlich war, dass meine Wahrnehmung so konträr war. Also klar, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich spürt man auf dem Fahrersitz so ein Auto viel mehr und auch viel mehr, was das macht. Aber ich hatte das gefühlt, glaube ich, wirklich noch nie so extrem, dass ich auf dem Beifahrersitz saß und dachte, fühlt sich jetzt irgendwie für mich nicht so an, als ja, oder zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. Und dann setze ich mich auf den Fahrersitz und bin positiv überrascht und denke, fühlt sich aber tatsächlich, und das hast du ja gerade gesagt, das ist auch für mich so der Kernpunkt. Das Chassis an sich fühlt sich mega gut an, ne? Mega steif. Und das fühlt sich wirklich so an, als könntest du damit richtig, richtig schön irgendwie in die Kurve mal auch schneller reinfahren.
Ja, genau. Würde aber sagen, dass es trotzdem bei dem Wagen irgendwie insgesamt harmonisch ist, weil er ja eher so auf edel ist, sag ich mal, und eher so der Wochenend-Cruiser, so auf entspannt, eine gemütliche Ausfahrt. Und dafür, das funktioniert hervorragend.
Ja.
Man merkt nur, man könnte, glaube ich, mit relativ wenig Aufwand einen kleinen Racer daraus machen, was ja auch oftmals gemacht wird.
Ich wollte sagen, was ja nicht wenig
machen, genau, richtig.
Die dann wahrscheinlich einen etwas größeren Motor haben.
Vermutlich, ja.
Aber dann sind wir passend beim Motor. Was sagst du denn zum Motor?
Ich war positiv überrascht. Ich hätte gedacht, der wäre vielleicht ein bisschen müde, weil es ja nun mal der kleinste Motor ist, den es da zur Verfügung gab. Aber ich finde, also erstmal, der dreht super schön hoch, richtig schön linear. Der lief extrem gut, fand ich.
Also die Weber Doppelvergaser.
Ja, waren top eingestellt, also lief wirklich sehr, sehr gut. Und man hatte gar nicht das Gefühl, dass er wie untermotorisiert ist. Klar, er brauchte Drehzahl, auf jeden Fall. Und ich glaube, die meisten von euch können uns verstehen, dass wir jetzt nicht dem Wagen durchgehend irgendwie Drehzahl gegeben haben und den jetzt irgendwie da im oberen Bereich bewegen, weil das traut man sich einfach nicht, möchte man nicht unbedingt zum alten Wagen antun und vor allem nicht einem alten Wagen, der einem nicht selber gehört. Richtig. Deswegen sind wir da relativ entspannt mit dem, aber du merkst ja relativ schnell schon, okay, sobald ein bisschen Drehzahl kommt, kommt auch erstmal dieses charakteristische Ansauggeräusch. Das liebe ich ja. Also da hatte sofort dieser Alpha-Sound, auch wenn auch nicht laut, nicht präsent, aber du hörst es sofort und denkst, ja, Mann, das ist es. Und wir haben ja trotzdem relativ früh dann geschaltet, aber du merkst direkt, okay, ich glaube, wenn du jetzt wirklich den oben auf Drehzahl hältst, kannst du ihn echt ordentlich schnell auch auf der Landstraße bewegen.
Ja, bin das glaube ich auch. Also ich bin auch sehr positiv überrascht gewesen, dass dieser, dass dieser Motor sich doch für, also ich würde tatsächlich auch sagen, der fühlt sich spritzig an, ne? Also ja, für so einen kleinen Motor mit 87 PS, haben wir nun vorhin drüber geredet, 115 Newtonmeter, sind ja nun heute wirklich Werte, die jeder Kleinwagen irgendwie schon toppen kann. Und trotzdem sitzt du da drin und es fühlt sich alles zügig an und für ein Auto aus der Zeit sowieso. Und klar, jetzt würden wahrscheinlich einige auch sagen, für einen Alfa fühlt er sich vielleicht ja auch gar nicht so spritzig an. Können wir jetzt schwer beurteilen, zumindest für einen Alfa aus der Zeit. Mhm. Aber es macht auf jeden Fall Lust darauf, auch mal einen stärkeren Giulia zu fahren, ne? Ja. Also mal zu, also wie dann so die Unterschiede sind. Weil genau wie du sagst, sobald Drehzahl ein bisschen da war, hast du gemerkt, okay, der will. Und dann dieser typische Alpha-Sound so bei 3, 3,5, da denkst du auch, okay, da geht was, ne?
Ja, absolut.
Also muss man sagen, das hat schon richtig Lust auf mehr gemacht. Und da kann man auch verstehen, warum auch bei jeglichen Oldtimer-Track-Days immer mindestens ein paar Giulia GT dabei sind, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Man muss auch dazu sagen, das hast du zwar auch schon einmal so ein bisschen angerissen, aber für einen Oldtimer war das Auto in Summe ein relativ einfach oder zumindest nicht kompliziert zu fahren, ne? Und dadurch hast du halt auch relativ schnell Spaß gehabt.
Ja.
Also schon nach so, ich sag mal, 10 Minuten am Steuer hast du ja dich nicht mehr so extrem drauf konzentriert, so wo du dachtest, okay, jetzt muss jetzt gleich den Gang einlegen oder so. Es war alles so ein Stück weit schon intuitiv. Dadurch konntest du dich mehr auf das Auto einlassen.
Genau, richtig. Konntest du viel mehr wirklich reinfühlen, was er sonst so macht, weil das Schalten ging wirklich butterweich. Wie gesagt, Anfahren war ein bisschen komplizierter mit der Kupplung, aber ich wirklich ein bisschen. Das ist einfach jetzt nicht wie ein modernes Auto einsteigen, losfahren, sondern du musstest dich halt schon drauf einlassen oder ein bisschen schauen, was du da machst. Aber beim normalen Schalten musstest du gar nicht drauf achten. Da konntest du wirklich gucken, was macht das Auto gerade hier, genau, wie läuft das Ganze. Außer allerdings, muss man sagen, wo du eben sagst, Gang einlegen, beim 5. Gang.
Ja.
Der war ein bisschen, wo du sagst, irgendwie warst du dir die ganze Zeit nicht sicher, ist er jetzt drin, ist er nicht drin. Der wirkte so ein bisschen, als wenn er jeden Moment eigentlich wieder rausspringen will. Aber auch nicht schlimm, bleibst halt im 4.
Ich wollte sagen, 4. mehr Drehzahl.
Genau, ist auch gut.
Was mir noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist die Bremse.
Mhm.
Also wirklich eine mega gute Bremse für so ein altes Auto. Man darf nicht vergessen, das Auto ist, wie gesagt, über 50 Jahre alt. Und das ist, finde ich, immer so ein Punkt, habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. Also klar, bei älteren Autos erwartet man einfach, dass die Bremsleistung nicht so gut ist, ja logisch. Aber wenn ich kein Vertrauen in eine Bremse habe, dann gibt mir das direkt ein weniger gutes Gefühl hinterm Steuer. So, ich finde, die Bremse ist das A und O. Wenn ich denke so, oh, weiß ich nicht, dann nehme ich schon immer automatisch Gas raus und denke so, ja, nee, dann lasse ich es lieber. Und hier überhaupt nicht. Du hast beim ersten Bremsen schon gemerkt, alles klar. Man merkt wirklich, das Auto ist einfach leicht und es sind halt Scheibenbremsen rundherum.
Genau. Das ist ja auch besonders, weil das auch hinten Scheibenbremsen hat. Und man merkt auch, dass der Wagen halt einfach top gewartet wird.
Ja.
Dass sich drum gekümmert wird und nicht, wie wir schon so oft hatten, okay, ein uralter Reifen drauf, irgendwie Bremse eigentlich schon komplett runter, aber ja, die geht ja noch ein bisschen. Sondern wird sich drum gekümmert, der Wagen wird gut instand gehalten. Und das hast du auch bei der Bremse gemerkt, dass es wirklich, du trittst nicht ins Leere oder irgendwas, sondern es funktioniert einfach. Und das gibt einem direkt so wieder mehr Vertrauen in so ein Auto.
Ja, 100%. Und trotzdem muss ich sagen, und das ist jetzt noch kein Fazit, das ist eher so eine Beobachtung während des Fahrens so, es ist ja trotzdem kein Auto, das zum Schnellfahren verleitet.
Nee.
Es ist wirklich so, das Flair macht das Auto auf. So, kurbelst das Fenster runter, dann stellst du die Ausstellfenster auf und dann cruist du so entspannt. Und ich muss da wirklich so direkt, es gab so eine Situation, wo ich so, ich fand das so sinnbildlich. Du bist ja losgefahren und gefühlt, wir sind gerade da vom Hof runter. Du sitzt da drin und meinst als erstes, hey, hier, mach mal ein Bild von mir. Ich fühle das gerade richtig.
Ja.
So, und da habe ich so gedacht, so ja, genau das ist es eigentlich. Ja. Ne? Du sitzt da so drin und einfach nur dieses Gefühl, in diesem Auto zu sitzen, das ist eigentlich das, was das Auto so besonders macht. Ne?
Ja. Also der Vibe war einfach, weiß ich, an dem Tag sowieso, wie gesagt, gutes Wetter und sowas. Und dann sitzt du da drin, dieser Blick vor dir mit diesem Holzlenkrad, dem Armaturenbrett, diesen Anzeigen und so weiter. Dann Wetter ist gut, Fenster runter, du fährst einfach lang und du kriegst das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Ist einfach so schön irgendwie.
Ja. Und das Beste ist ja, auch das haben wir schon bei Oldtimern häufiger jetzt gesagt, ganz speziell war das beim Fiat 500, nicht nur du hast ja ein Grinsen im Gesicht, sondern auch alle um dich herum. Kannst du dich noch erinnern, auch da gefühlt zweite Ampel neben uns, diese Jungs da in diesem
Lieferwagen?
Genau, in diesem Ducato, Garten-Ducato da, die direkt erstmal irgendwie meinten, Komplimente, Jungs und so, geiles Auto, so. Da waren wir 500 Meter gefahren, gefühlt, ne? Und zack, schon die ersten Komplimente. Und so ging das ja nur. Einmal, als ich mich falsch eingeordnet habe, dann direkt Blinker gesetzt, alle haben uns vorgelassen und so. Das ist einfach so ein Auto, das ist einfach grundsympathisch.
Ja, absolut.
Mega. Also da merkt man dann doch auch einfach immer, Oldtimer an sich, natürlich jetzt klar, das Auto einfach wahrscheinlich auch wegen des Looks nochmal, aber Oldtimer an sich sind ja schon keine Autos, die irgendwie bei Leuten ja irgendwie schlecht ankommen, so, ne? Und wenn es dann noch so kleine, süße, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, Oldtimer sind, dann hast du einfach, gefühlt einen Freifahrtschein, ne?
Ja.
Das fand ich mega. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Das waren noch die zwei Anekdoten. Dieses erste, wo du da direkt meinst, mach mal ein Bild von mir, ich fühle das richtig. Also richtiger Poser, Luca. Können wir eigentlich mal in die Story packen, ne?
Oh Gott. Ja, was einfach so dieses, dass ich endlich mal so einen alten Alpha fahre mit diesem Holzlenker und allem. Da habe ich gedacht, da muss ich irgendwie eine Erinnerung dran haben. Sonst, ich meine, in wie vielen Autos hast du von mir bis jetzt ein Bild gemacht? Gefühlt in keinem, doch im Scuderia. Ja, aber sonst ist immer so, ja. Bloß kein Bild von mir.
Ja, das fand ich auf jeden Fall schön. Ja. Ich habe tatsächlich nichts mehr zum Fahren. Wenn du auch nichts mehr hast, dann können wir ins Fazit.
Ja.
Fazit.
Ja, der erste Alpha in Folge 18. Pünktlich zu Weihnachten.
Mhm.
Was sagst du denn jetzt?
Ja, also erstmal ist es für mich wirklich einer der schönsten, in Anführungsstrichen, bezahlbaren Klassiker, die es überhaupt so gibt. Also bezahlbar bei einem Auto von 30.000 bis 40.000 ist natürlich auch schon wieder schwierig, ist auch schon wieder eine Stange Geld, aber wenn man natürlich jetzt guckt Richtung andere Klassiker, die wunderschön sind, K300 SL und so weiter, ist das natürlich dagegen auf jeden Fall deutlich bezahlbarer, würde ich jetzt mal so behaupten. Also diese Linie, diese perfekten Proportionen und das auf so einem ultra kleinen Auto sind einfach komplett nach meinem Geschmack. Dazu dann noch diese Farbe dazu, das macht es natürlich dann irgendwo perfekt. Vom Fahren her ist es ein extrem harmonisches Auto, fährt sich super gut. Es passt super für eine entspannte Ausfahrt auf der Landstraße. Und so wie er da steht, ist auch perfekt für die Zwecke, wofür er genutzt wird. Du hast ja gesagt, der Wagen verleitet nicht zum Schnellfahren eben. Ich glaube, mit etwas anderen Zutaten verleitet er extrem zum Schnellfahren. Und das wäre, glaube ich, eine Richtung, die ich gerne einschlagen würde mit dem Wagen und die ich gerne mal erleben würde. Wie das ist, wenn du jetzt den gleichen Wagen nehmen würdest und dann wirklich in Richtung Racing gehen würdest.
Etwas andere Zutaten ist ja auch relativ, ne? Du bräuchst auf jeden Fall einen größeren Motor.
Weiß ich gar nicht.
Anderes Fahrwerk.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob größeren Motor erstmal. Also klar, ich würde auch gerne
den größeren. Räder.
Ja, das schon. Aber ich meine, Fahrwerk und Räder ist ja jetzt relativ schnell gewechselt. Das ist ja jetzt nicht viel. Mhm. Ich glaube, wenn du dir wirklich ein bisschen weiter zum Boden bringst, kleinere Räder drauf, ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Das wäre wahrscheinlich so eine Richtung, die ich eher einschlagen würde. Aber das ist ja im Endeffekt Geschmackssache. Das macht den Wagen ja 0,0 schlechter oder irgendwas.
Mhm.
Das ist, macht ja eigentlich den Wagen noch cooler insgesamt, also das Modell an sich, dass man sagen kann, okay, du kannst diesen entspannten Sonntagscruiser draus machen, der einfach wunderschön ist. In dieser Farbe, muss ich sagen, würde es auch gar nicht als Racer so richtig passen.
Nee.
Finde ich Quatsch, da musst du den in edel machen.
Mhm.
Aber ich würde eher vielleicht so einen nehmen, der halt wirklich ein bisschen tiefer, ein bisschen rougher ist, sag ich mal, vielleicht auch gar nicht so schön Lack hat, sondern einfach so ein bisschen so auf Racing ist. Mhm. Das würde ich super gerne mal erleben, weil ich glaube, dass extrem viel Potenzial in diesem Wagen steckt. Klar, es ist natürlich jetzt auch kein Geheimnis oder sowas. Es gibt ja wirklich eine Menge Leute, die das Auto auch wirklich auf der Strecke nutzen. Insofern ist es jetzt kein Geheimtipp. Aber ich bin mir sicher, dass das richtig Laune macht, wenn man den nochmal mit ein bisschen anderen Zutaten mischt und ja, vielleicht auch mit einem größeren Motor. Wie auch immer, würde ich auch gerne mehr erleben. Ich glaube, dann wäre es wirklich ganz weit oben bei mir.
Ja. Ja, also natürlich würde ich auch gerne mal so ein Auto als GTA-M oder so fahren. Das macht wahrscheinlich Krankbock so oder so ein Alphaholics, so ein Restomod mit Carbon-Karosse. So, da sowas.
Was vielleicht schon wieder zu modern auch.
Glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, das Ding, also wenn es dann rein ums Fahren geht, weil die Jungs von Alphaholics, die wissen ja, was sie machen. Mhm. Ich glaube, das Ding, das wiegt ja noch weniger mit Carbon-Karosserie, hast aber die modernen Fahrwerkskomponenten und so. Also ich glaube, wenn du wirklich in diese Racing-Richtung gehst, willst, ist das wahrscheinlich das Nonplusultra.
Ja, aber was kosten die Dinger?
Ich glaube, die sind knapp an siebenstellig. So.
Ja, irgendwie so, ne? Ja. Das macht ja wieder dieses Bezahlbare mit Spaß wieder komplett dahin. Klar, es ist bestimmt cool, aber
Ja, aber wenn, also ich finde umgekehrt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt wirklich mir irgendwie so einen Racer holen würde, würde ich mir auch was Moderneres einfach holen, was halt grundsätzlich besser fährt. Ich finde Oldtimer, also ich verstehe den Charme natürlich, wenn man einen Oldtimer auf die Rennstrecke fährt, aber ich finde ein Oldtimer ist für mich eher ein Auto zum Cruisen oder halt auch gerne mal für eine Landstraße, aber so ein Rennwagen Oldtimer wäre jetzt für mich persönlich nicht das Richtige, weil ich glaube, ich würde es immer wieder von der Tendenz her mit einem modernen Auto vergleichen. Und dann ist es halt nicht so geil. Weil ein modernes Auto fährt halt besser als ein Oldtimer auf der Rennstrecke.
Ja, aber es geht ja nicht ums Besser, sondern es geht ja um die Emotionen, wie wir ja immer wieder sagen.
Ja, wenn du zum Beispiel einen GT3 fährst,
ja,
dann fährt der halt einfach besser als ein alter Alpha.
So. Das ist vollkommen klar. So, aber das macht es ja nicht weniger unterhaltsam, den alten Alpha zu fahren.
Ja, weil wie gesagt, wenn du, also ich finde, dann ist halt so dieses Problem, dass du halt einmal vom Kuchen genascht hast und du weißt, was geht. Und ich meine, im GT3 ist jetzt auch nicht unemotional, wenn du da drin sitzt, aber es ist halt auch hammermäßig schnell so. Mhm. Und du kannst halt einfach perfekt fahren so. Das ist ja auch der Unterschied bei uns beiden. Also ich fahre halt lieber schnell und, ich will jetzt nicht sagen gut, weil das würde implizieren, dass du schlecht fährst.
Ich fahre jetzt schnell und schlecht.
So, genau, aber ich fahre halt gerne eine saubere Runde und du fährst halt gerne links, rechts, quer, oben, unten, überall.
Okay,
so.
Ja.
Aber ich fahre halt eher so, ich denke, also für mich ist halt der Charme immer, wenn ich Rennstrecke fahre, es soll halt so perfekt wie möglich sein. Geil, einfach so emotional, schnell, perfekt.
Nein, klar. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine das andere einfach nicht ersetzt. Also ich rede ja wirklich von meiner Traumgarage. In meiner Traumgarage wären ja nicht zwei Autos drin, es wären ja ein paar mehr Autos. Mhm. Und da hat man ja einen moderneren für die Strecke. Aber wenn es wirklich um ein altes Auto geht und ich hätte gerne ein altes Auto in meiner Traumgarage drin, das wäre dieser Alpha.
Okay.
Den in diesem Race-Trim sofort.
Ja, da würde ich tatsächlich, also ich würde es wie gesagt gerne mal testen, aber da würde ich, wenn ich einen Oldtimer hätte, dann wäre das eher so was Stilvolles, wo ich denke, so steige ich ein und dann macht mich das einfach glücklich, wenn ich damit so stilvoll irgendwo vorfahre. Ja. So ein Miura.
Ja,
sehr gut. Zum Beispiel. Ja, damit würde ich zum Beispiel auch niemals auf die Strecke fahren.
Nein, ich auch nicht. Auf keinen Fall. Aber ich würde auch keinen Miura in meiner Garage haben wollen. Aber ist auch egal. Wie gesagt, so sind die Geschmäcker verschieden. Ich glaube trotzdem, dass es extrem unterhaltsam wäre, mit dem auf der Strecke zu sein.
Ja, also für mich ist wirklich so, was mich so fasziniert hat an dem Auto, ist einmal mehr, dass es so ultra sympathisch ist, also egal, wo du damit vorfährst, alle Leute freuen sich. Und das ist so das, was ich heutzutage beim Thema Auto so schade finde. Du hast einfach mit modernen Autos eigentlich, also sowas hast du gar nicht mehr. So, du kannst ja schon froh sein, wenn du keine bösen Blicke erntest mit einem modernen Auto. Und mit einem alten Auto, da sind die Leute einfach positiv. Das finde ich schon mal super. Und es ist einfach so für mich so deutlich geworden, einmal mehr, auch das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, man braucht überhaupt nicht viel Leistung, um trotzdem Fahrspaß zu haben. Ja, das ist ein anderer Fahrspaß. Das ist nicht so dieser letzte Rille, ich gebe alles Fahrspaß. Das ist eher so dieser, ich fahre jetzt von A nach A, habe dabei Spaß, freue mich einfach, ich erfreue mich des Lebens, kann man so sagen. Und da kann ich auch so richtig nachvollziehen, dass das Auto eben auch heute noch so ein bezahlbares Traumauto ist, weil es ist wunderschön, erst recht in dieser Farbe. Du hast ein Auto, was von der Technik her solide ist und was ja auch trotzdem selten ist. Also klar, in der Oldtimer-Szene gibt es vielleicht viele, aber wann siehst du so ein Auto mal auf der Straße? Und jedes Mal, wenn du so ein Auto siehst, denkst du, ui, schön.
Ja.
Einfach schön. So. Und das finde ich so, mir hat so diese, genauso diese Fahrt, wie wir es gemacht haben, wir sind ja nur, in Anführungsstrichen, durch Berlin gecruised, so, ne?
Mhm.
Fand ich mega. Ich hatte wirklich einen Heidenspaß dabei, einfach so diese Reaktionen zu sehen. Andere freuen sich, ich freue mich. Und da habe ich einfach gedacht, besser geht's nicht. Außer, wenn das Auto, so wie Mike und Bernd das planen, in die Heimat zurückkommt.
Ach so, ja.
Denn Bernd und Mike haben uns erzählt, dass ihr Traum wäre, dieses Auto für einen Trip in seine ursprüngliche Heimat, also die Toskana, zurückzubringen. Und als sie das erzählt haben, direkt bei mir Kopfkino,
ja.
Ich habe das gesehen, dieses Auto in der Farbe so, bei seichtem Licht zwischen diesen Zypressen. Also, da kann ich wirklich nur sagen, Bernd, Mike, ihr solltet losfahren.
Mhm.
Also wirklich, das ist für mich absolute Endstufe. Und gerade wenn wir jetzt hier im Dunkeln irgendwie in Deutschland hocken, das Auto, also allein nur diese Vorstellung, unglaublich.
Ja, da ist echt Feierabend. Also besser geht's kaum.
Also ja. Das wirklich, das müsst ihr machen, Jungs.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also stellen wir uns, ich stelle dir erstmal die Frage, hattest du Fahrspaß?
Aber sowas von. Und du?
Ja, ich glaube, es kam gut rüber, dass wir beide sehr viel Fahrspaß hatten. In diesem Sinne auch nochmal vielen, vielen Dank an Bernd und Mike fürs spontane Bereitstellen eures Babys, kann man ja sagen. Also uns hat das super viel Spaß gemacht. Aber auch, das habe ich eingangs ja schon mal gesagt, nicht nur, natürlich besonders, aber nicht nur das Fahren, sondern wirklich auch so zu sehen, was dieses Auto für einen Stellenwert bei euch im Leben einnimmt, was das für ein schönes Vater-Sohn-Projekt ist. Und ich glaube, es können viele nachvollziehen, dass es wirklich so auch so ein Traum von vielen, einfach mit seinem Sohn oder mit seinem Vater zusammen so ein Auto, ja, zu besitzen, aber auch zu pflegen, zu warten oder warten zu lassen. Also ich finde, alles in allem, ich will uns ja nicht selber loben, ne? Aber es war wirklich eine sehr, sehr würdige letzte Folge von Achtung Fahrspaß für dieses Jahr.
Ja, das stimmt.
Aber 2025 geht's natürlich direkt weiter. Nicht, dass ihr jetzt schon irgendwie hier Angst hattet oder so. Wir machen auch keine Winterpause oder sowas. Also direkt 2. Januarwoche könnt ihr euch schon mal im Kalender ankreuzen. Da geht's direkt weiter. Mhm. Wir haben länger überlegt, eben im Vorgespräch, was wir für einen Teaser geben wollen. Aber es ist ein bisschen schwer. Entweder wir verraten viel zu viel, oder wir halten es sehr vage.
Ja.
Wir haben uns für letztere Option entschieden.
Genau, möglichst vage.
Wir können euch sagen, es ist ein neueres Auto und es hat auch mehr Leistung. Ja, und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als erstmal vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank an euch für die ganze Unterstützung hier im ersten Jahr. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch einmal die Bitte, nicht vergessen, Bewertung dalassen, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast könnt ihr es gerne machen. Und natürlich auch die ganz klassische alte Walter-Empfehlung Mund-zu-Mund-Propaganda, auch die gern gesehen. Wir freuen uns über jeden, der neu dabei ist. Und bevor ich jetzt hier abschalte, vielleicht hören wir uns dieses Jahr nochmal. Wer weiß, wer weiß. Habt erstmal jetzt noch eine schöne Zeit zwischen den Feiertagen und bis bald.
Tschüss.